Was schlürfst du da so laut und ekelhaft, Dida? Ich baue gerade eine neue Maschine und kann mich nicht konzentrieren.
Oh, Olli, hier in der Zentrale gibt es die besten Köche und die beste Suppe.
Suppe, Köche, das heißt Suppe und Köche, sag Suppe.
Ja, ja, Evil Olli, Suppe, ich weiß schon, ist ja schon gut. Du, sag mal, was baust du da eigentlich für eine Maschine?
Es sind Beamzellen, die da.
eine Beammaschine?
Du redest mehres Zeug. Aber ja, mittlerweile haben wir alle mächtigen Kämpfer für uns gewonnen. Und wir sind beinahe unbesiegbar.
Beinahe unbesiegbar, Olli. Wieso nur beinahe?
Es gibt noch jemanden, der sich uns anschließen will, Dida. Bis jetzt ist er auf einer anderen Seite unterwegs. Aber das werde ich mit Hilfe der Beamzellen ändern.
Auf der anderen Seite, Olli? Ah, auf der von Reds?
Nein, Dida. Ich sagte auf einer anderen Seite. Nicht auf der anderen Seite. Warte, ich schalte die Maschine ein. Jetzt!
Seid gegrüßt, Evil Olli und Evil Dida. Mein Name ist Jörg von der Webseite hörspielrequest.de. Ich habe jedes eurer bisherigen 35 Abenteuer mitbekommen und nun werde ich euch im finalen Kampf um das Reds-Universum beistehen.
Es geht munter weiter, liebe Leute. Hallo und herzlich willkommen. Heute befinden sich die Helden in den Krallen des Bösen. Folge 36. Und uns erwartet ein munteres Katz-und-Maus-Spiel durch den Königspalast. Auch wir werden euch munter und dynamisch durch diese Besprechung führen. Und dazu mir zugeschalten aus Salzburg. Wie immer der Dida. Hallo Dida.
Hallo Olli und hallo liebes Publikum da draußen. Ja Olli, du hast es schon gesagt, Folge 36, es gibt nur mehr zwei Folgen. Wir befinden uns auf der Zielgerade und ja, was wird uns denn da erwarten? Da sind wir richtig gespannt und gespannt, lieber Olli, bin ich auch auf unseren heutigen Gast, nämlich ein neues Gesicht bzw. eine neue Stimme für euch da draußen. Wir haben heute zu Gast den Jörg von der wirklich tollen Hörspielseite und ein wirklicher Fundus für uns von der Seite www.hörspiel-request.de. Hallo Jörg.
Ja, hallo ihr beiden und hallo alle, die zuhören.
Ja, hallo auch von mir, lieber Jörg. Schön, dass du dabei bist. Vorletzte Folge nochmal ein neuer Gast, nachdem du dich freundlicherweise ja auf unseren Aufruf damals gemeldet hast, gleich mal bei mir, wo wir gesagt haben, wer steckt da dahinter? Die Seite Hörspiel Request hat uns wirklich sehr, sehr viel geholfen in der Recherche, vor allem bei den Sprechern und auch deine Gedanken waren ergänzend immer sehr, sehr toll, konnten wir immer toll auch in den Podcast einfließen lassen. Ja, und heute haben wir uns auch gedacht, diese Folge, das ist ja auch irgendwie ein Quest und wer passt da besser als jemand, der eine Hörspielseite hat mit dem Namen Hörspiel-Request.
Ach Gott, da bin ich aber froh, dass man mich jetzt nicht sehen, sondern nur hören kann. Ich werde ja gleich rot. Ich hoffe, ich kann den jetzt geweckten Erwartungen und Versprechungen überhaupt noch gerecht werden.
Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Denke ich auch, denke ich auch. Und ich muss auch sagen, nachdem du diesmal mit dabei bist, habe ich mir auch deine Seite genauer angesehen. Richtig cool. Ich habe nämlich deine Seite immer nur gebookmarkt auf der Masters-Unterseite. Und jetzt bin ich mal auf die Startseite gegangen und da findet man immer wieder einen anderen Titel. Zum Beispiel ein Fall für HTTP, die drei www und der Hörspiel-Request. Und was ich besonders cool gefunden habe, Hallo Rom, hier Socket. Wie ist dir denn das eingefallen?
Der Hauptgedanke war damals die drei Fragezeichen, was ja geschrieben wird, die drei und dann eben dreimal ein Fragezeichen. Und da bin ich irgendwie darauf gekommen, weil als ich die Seite begann, das war so Anfang 2000, da war das immer www.irgendwas.de oder irgendwas.com. Da hat man das www noch ausgeschrieben. Heute macht man das ja nicht mehr. Und dann dachte ich, hey, Moment mal, die drei www. Naja, und daraus ist dann noch entstanden ein Fall für HTTP im Sinne von ein Fall für TKKG. Und das mit Hallo Rom hier Socket, das ist halt von Hallo Tom hier Locke.
Genau.
Eine Hörspielserie, die zu TKKG verwandt ist in gewisser Weise.
Ein Mann, der Wortwitze zu schätzen weiß, das mögen wir hier im Podcast.
Genau, Wortspiele sind super. Da habe ich gleich einen Vorschlag für He-Man und die Masters of the Universe, nämlich Webcam und The Master of Sound Property, weil das ist immer mein Problem bei Olli, wenn du mit neuen Technologien daherkommst. Diesmal unterhalten wir uns auf Discord und ja, war wieder einiges an Einstellungssache.
Ist ja nicht so, als wärst du nicht auch ein Informatiker, nicht wahr, Dieter?
Genau, ja. Aber ja.
Ja, ich weiß nicht, möchtest du noch mehr über IT reden?
Nein. Oder?
Ich meine, wir haben ja schließlich auch einen Bildungsauftrag, unter den fällt übrigens auch vor allem unter den Nerd-Motu-Bildungsauftrag, lieber Jörg, dass dir auch aufgefallen ist, was wir zu dem lieben Battlecat-Sprecher sagen oder dass wir den nicht ganz richtig ausgesprochen haben. Wie war das genau? Wie hast du gemeint?
Also eigentlich habe ich es dir ja nur so stecken wollen und wollte das jetzt nicht so öffentlich machen, aber du hast dann gemeint, nein, das machen wir direkt im Podcast, wir stellen das richtig. Finde ich übrigens gut, dass ihr da so auch in der Hinsicht so offen seid. Ja, also, der Battlecat-Sprecher wird von euch oder wurde bisher immer von euch Jochen Sehrendt genannt. Er heißt aber nicht Sehrendt, sondern Sehrendt. Also das zweite E, das ihr da immer reinsprecht, das ist nicht da.
Genau. Das ist natürlich schon, mir ist das schon wichtig, weil ich finde tatsächlich, also das mit dem Motto Bildungsauftrag war jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber ich finde schon, also wenn ich Podcasts höre, möchte ich auch mir etwas mitnehmen, etwas, was ich vorher vielleicht nicht gewusst habe und unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich, kennen sich teilweise auch mit den Sprechern ganz gut aus. Ja. Also von daher, liebe Leute, Jochen Sehrendt, habe ich es jetzt richtig ausgesprochen?
Ja, wie man das jetzt konkret wirklich perfekt ausspricht, das wird wohl nur Herr Sehrendt selber gewusst haben, aber ich sag immer Sehrendt.
Genau. Jochen Sehrendt, ja, vielen Dank, Jörg. Das ist natürlich ein Fauxpas. Olli, du weißt aber, warum uns der passiert ist, weil wir den Jochen Sehrendt nie aufgeschrieben haben, weil das war ja unser Running Gag, dass wir ihn, ich glaube, 25 Folgen lang nicht besprochen haben.
Erstens das und dann der zweite Fauxpas war ja, dass wir ihn zu früh aus der Serie rausgesprochen haben. Oder?
Ja.
Also, ja, was soll man sagen? Fast schon ein Machtschädel-Mythos, der gute Jochen Sehrendt.
Der wohl wahr, genau. Jetzt muss ich aber trotzdem meine zweite Vermutung noch anstellen beim Jörg. Und zwar, ich habe mir auch nochmal deine Statistik auf der Seite durchgelesen und ich vermute mal, du beschäftigst dich gern mit Zahlen. Ich lese nämlich, du hast 1074 Hörspielfolgen auf deiner Seite von verschiedenen Hörspielserien. Du hast 646 Folgen mit Wertung und Kommentar rezensiert. 146 Folgen nur mit einer Wertung und dann noch 282 Folgen so angeführt. Jetzt meine Frage an dich, zu wie viel Prozent bist denn du jetzt wirklich Masters of the Universe Fan? Also wenn du da uns kurz Einblick gibst, was da hast du ja wirklich alle Folgen auch intensiv rezensiert, also von deinen Lieblingshörspielen, Wo befindet sich denn da Masters of the Universe?
Also die Statistik, die ist einfach nur der reinen Übersicht wegen auf der Seite. Also das ist jetzt also nicht von mir so ein Steckenpferd, dass ich auf Zahlen und Statistiken stehe, sondern das ist nur für die Transparenz, wer sich dafür interessiert. Wie jetzt also in dem Fall vielleicht du.
Genau.
Ansonsten ja, also ich würde mich schon als Masters-Fan bezeichnen. Ich bin zwar kein Sammler, also ich habe zwar alle Hörspiele, die sammle ich dann schon. Ich schaue auch gern die Cartoons und lese Comics und all diese Dinge, aber ich sammle nicht die Figuren. Also ich weiß, dass es da viele Lines gibt mittlerweile. Seit es damals mit den 2000ern losging, dann ging es ja hoch zu den Classics und jetzt gibt's Funko Pops und was nicht alles. Und das kriege ich alles mit. Ich lese mich da ein, unter anderem auch auf planeteternia.de. Bin ich immer mal zugange und lese mir das da durch und weiß also, was passiert. Aber wie gesagt, ich sammle das alles nicht, weil, naja, ich interessiere mich eben mehr für die Geschichten. Ich höre mir das an, ich lese mir das gerne durch, ich schaue mir das gerne an. Aber, naja, mein Regal vollstellen, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Oder meine Vitrinen. Aber ich würde mich durchaus, wie gesagt, als Masters-Fan bezeichnen. Ich kenne alle Figuren, weiß in etwa, in welcher Wave welche Figur rauskam und welche Varianten es gab. Und also ich kenne mich da schon
aus. Ja, dann bist du auf jeden Fall geeignet, um bei uns hier mitzumachen. Wir sind auch keine Sammler. Und was ist dein Lieblingshörspiel von denen, die du rezensierst? Gibt es da eins? Kann man das sagen?
Ein absolutes Lieblingshörspiel ist immer schwierig. Das kann auch von Fall zu Fall sich ändern. Also ne, heute mal so, morgen dann wieder so. Aber unter meinen Favoriten ist auf jeden Fall Das Geheimnis der Mystic Mountains, Folge 10. Der Baum der sterbenden Zeit, Folge 8, würde ich auch dazu zählen. Der feurige Eisvogel, Skeletus Sieg. Ich mag auch, ich weiß nicht warum, ich kann es logisch nicht begründen, aber ich mag die lachende Brücke. Die ist voller Fehler und Unlogiken, aber ich mag die Stimmung, die Atmo, die durch Musiken und teilweise auch durch die Dialoge erzeugt wird. Ich finde, das irgendwas hat die Folge. Ja, und ich möchte jetzt nicht vorweggreifen, aber ich mag auch die Folge, die wir heute besprechen, aber da werde ich dann später im Fazit noch drauf eingehen.
Na, dann würde ich sagen, besprechen wir sie. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Die Lachende Brücke übrigens auch von Manuel letztens erwähnt worden, auch unter seinen drei Lieblingsfolgen. Zumindest, glaube ich, habe ich das im letzten himanischen Quartett so gehört, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Also da bist du nicht alleine. Falls ihr ganz gerne wollt, die hat schon gesagt, wir sind auch jetzt keine expliziten Sammler, dass wir uns die eine oder andere Figur mal zulegen sollen, dann könnt ihr uns ganz gern ein kleines Trinkgeld rüberschieben. Das habe ich ja gesagt. Ich sage es in jeder Folge, also tue ich es jetzt auch. Ich suche mir dann immer eine kleine Ausrede. Ich poste den Link dann wieder in die Shownotes. Ein PayPal-Link ist das. Und das war es dann auch, was das betrifft, schon wieder. Und wir können eigentlich loslegen und sagen.
Deine Ausrede heute, Olli, war, dass du es in der Vorfolge gesagt hast, dass du es jetzt jede Folge sagst. Das finde ich gut.
Ja, es ist mir trotzdem, ich mag das selbst überhaupt nicht. Deswegen ist mir das immer ein bisschen unangenehm.
Ja, das passt schon.
Aber ja, es passt schon. Dieter, das Cover. Wie ist denn die Tradition bei uns im Machtschädel? Wer darf denn das Cover schön beschreiben?
Ja, da würden wir jetzt gerne, Jörg, von dir mal hören. Gib uns doch mal, beschreib das Cover mal kurz für unsere Hörer und gib uns dann deine Meinung dazu. Wie gefällt es dir? Was findest du gut, was findest du nicht so gut?
Okay, ich versuch's mal. Also das Cover ist größtenteils ja rosa, zart, lila, noch so ein bisschen angehaucht als Hintergrund. Dann sieht man, ich würde sagen, so etwa ein Drittel des Bildes groß Skeletor, der mehr oder weniger seine Klauen ausfährt nach He-Man und Teela, die sozusagen in Kampfpose ihm gegenüberstehen. Also das ist eher metaphorisch gesprochen, die Szene so gibt es ja nicht im Hörspiel, aber ja, das ist sozusagen das Bild.
Ganz genau. Mhm. Man könnte ja vielleicht auch noch sagen, dass es so ein bisschen den Puppenspieler macht, so Marionetten-Geste mit der rechten Hand.
Oh, geile Interpretation.
Genau, dann mache ich gleich weiter. Also mir gefällt das Cover sehr gut. Skeletor ist hier richtig bedrohlich dargestellt. Sehr, sehr cool. Irgendwie finde ich das auch toll, dass er mal ein bisschen anders aussieht. Ebenso eben der Schatten, die Wolke, vielleicht sogar schon ein bisschen schwarzes Irrlicht. das ihn hier schon anblendet. Und das ist schon super. Über Hemen und Teela kann man natürlich diskutieren. Ich finde es schön, dass Teela überhaupt am Cover ist. Das ist eine feine Sache. Aussehen, sie sieht ganz gut aus, finde ich, aber sehr jung, oder? Ja. Irgendwie eher, ich weiß nicht.
Ja, so ein bisschen mädchenhaft, finde ich auch.
Ja, also gerade das
da muss ich gleich mal was dazu sagen.
Ja.
Also Olli, du fragst ja immer so deine Gedanken zum Cover. Also mein erster Gedanke war, was machen die zwei da vor Mount Rushmore? Weil für mich sieht es wirklich so aus, es ist ja so ein Gebirge zeichnet sich im Hintergrund ab, ja, die Mystic Mountains oder keine Ahnung, oder bei Snake Mountain. Und Skeletor sieht ja wirklich so aus, sein Kopf, wie wenn der mitten da in dem Berg drin wäre. Also da sieht er irgendwie für mich so aus, wie wenn der ja auch im Hintergrund ist. Wobei die Hand natürlich, die nach Hemen greift, deutlich nach vorne kommt. Und mein zweiter Gedanke war, was macht die japanische Geisha da? Weil Teela hat irgendwie... Ja. sie hat irgendwie kein Profil, sie ist komplett oder ziemlich weiß im Gesicht und sieht irgendwie ja da etwas unnatürlich aus.
Okay, das ist super, ja, richtig, eine japanische Geisha. Mhm. Absolut, ja.
Was mir dann noch einfällt, ist, dass He-Man und Teela, so wie sie da stehen und die Haltung auch, das ist vergleichbar, in Maßen vergleichbar mit ihren Posen auf vom Cover des feurigen Eisvogels. Da stehen sie relativ ähnlich, auch He-Man mit dem Schwert in der rechten Hand. Und ich finde auch, das hattest du gerade gesagt, Olli, Skeletor sieht da mal richtig gut aus, weil die Masters-Cover selbst, also für die Hörspiele, die Cover selbst sind eher immer so ein bisschen stümperhaft. Auch da weise ich gerne noch mal auf die lachende Brücke hin, wie He-Man und Skeletor da stehen. Du liebe Güte, ist das albern. Aber hier, also bei der 36, sieht Skeletor einfach großartig aus.
Nein, das Cover genau. Macht schon eine gute Atmosphäre. Also das ist ein gelungenes Cover, weil es halt wirklich Lust macht auf die Folge. Wenn du das im Regal siehst, da greifst du hin. Also das ist mit Sicherheit gut geglückt.
Über das rote Schwert haben wir eh schon öfters geredet, gell, Dieter? Das ist hier auch wieder in Hemens Hand, natürlich auch merkwürdig, aber da haben wir ja auch schon gesagt, dass das eventuell auch daran liegt, dass die das einfach verwechselt haben damals und sich dachten, der hat halt ein rotes Schwert. Könnte ein Grund sein, dass sie ihm das Elm-Schwert einfach immer zugestehen. Und was haltet ihr vom Titel?
Ist aber, glaube ich, nicht der Grund, weil zum Beispiel gerade in den frühen Folgen, da hat er überall sein graues Schwert. Also warum auch immer. Er hat hier, so wie auch schon beim Reich der Schrecklichen war das, glaube ich, aber da war sie nicht das Zauberschwert.
Doch,
er hat wieder mal. Na gut, es muss ja nicht immer der gleiche Design haben. Ne? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Weißt du da was, Jörg, über die Designer nicht, oder?
Nee, ich hatte mal die Ehre, mit Frau Körting ein Interview zu führen. Da hatte ich sie das gefragt, aber darauf hat sie komplett gepasst, da hat sie nichts zugesagt. Aber zu den Sachen mit dem roten Schwert, es waren nur 4 Cover mit rotem Schwert. Also die 33, die 34 und die 23, es sind sogar nur 3. Und die 23. Und ansonsten ist es, wenn man He-Man sieht und er das Schwert hält, immer silber bzw. grau.
Kann man das noch hören, das Interview?
Ja, das kann man noch hören. Das findet man auf meiner Seite, also hörspielrequest.de, unter den Specials, als Piktogramm dargestellt mit so 3 Sternchen. Und da ist ein Bericht von mir, den ich zum Pressetermin zum Studiobesuch bei TKKG Folge 200 im November 2016 verfasst habe. Und da ist auch ein Interview mit Sascha Dräger, beziehungsweise ein Interview mit Heike Dine Körting und André Minninger.
Ah, zum Lesen aber, ne?
Der Bericht per se ist zum Lesen mit ein paar Bildern, aber die Interviews, die sind Audio, die kann man sich anhören.
Ah doch, okay, ja, cool. Mhm. Das habe ich noch nicht gefunden.
Gute Schön. Sache.
Das werde ich natürlich noch nachholen.
Ja, ich wollte noch ergänzen, bei Folge 18, Mekkanek und das Erbe des Grauens, da hat He-Man auch ein rotes Schwert. Da habe ich es mir noch so
Oh.
erklärt, weil der Hintergrund einfach so weiß-grau ist, dass man da jetzt ein graues Schwert hätte, wohl nicht besonders gut ausgesehen. Aber ja, es ist eine spannende Geschichte, werden wir heute nicht auflösen, warum auf genau vier Covers He-Man ein rotes Schwert in der Hand hält.
Da habe ich mich vertan und doch die Wahrheit gesagt.
Genau.
Na, vielleicht hat er vorher damit noch eine Antilope geschlachtet.
Also,
Was
okay.
haltet ihr von dem Titel in Verbindung mit der Folge? Dieter, was?
Ja, kann man so stehen lassen. Also in Wahrheit, du hast es bei der Einleitung schon gesagt, es ist eher mehr so ein Katz-und-Maus-Spiel, Catch Me If You Can, und nicht wirklich, dass sie jetzt irgendwo schon ja, eingekerkert oder halt erwischt worden wären. Aber passt, also der Titel wie auch das Cover, das passt zusammen, es passt auch zur Folge, da möchte ich jetzt nichts dran bekritteln.
Für dich auch in Ordnung, Jörg. Ist ja auch nicht immer der Fall, dass es gut zusammenpasst.
Doch, doch, also das wurde auch gerade schon gesagt, das Cover macht einfach Lust auf mehr, der Titel passt dazu, das funktioniert beides zusammen. Man kann natürlich jetzt darüber streiten, ob es dann zum Inhalt des Hörspiels passt. Ich finde es tendenziell eher ein bisschen zu fröhlich an manchen Stellen, sodass dann dieses Bedrohliche in den Krallen des Bösen und so dann eigentlich nicht so richtig greift. Aber hey, ist ein Titel, was soll man machen? Bei den drei Fragezeichen ist es schlimmer.
Genau, so ist es. Ein Eyecatcher. Ja, ich schließe mich da auch an in den Krallen des Bösen. Prinzipiell sind der König und die Königin in den Krallen des Bösen, das kann man auf jeden Fall mal sagen, und die müssen hier gerettet werden. Und ob das gelingt, das werden wir uns jetzt anschauen. Vorher noch ganz kurz die Rollenbesetzung. Es gibt einen Mann, den man erwähnen kann, aber nicht muss, denn wir haben ihn schon mal kurz erwähnt. Und zwar in der Folge 25 in Tilos Verrat. Da spielt er den Verräter, den Boten. Und das ist der Michael Hark. Und der ganz kurz nochmal ist 1954 geboren und 2019 verstorben. Hier spielt er den.
Eine Wache.
Eine Wache, genau, jetzt wollte ich schon sagen, den Diener, aber den spielt ja der Oldenbeck, spricht der den Stinko auch spricht, da werden wir dann vielleicht noch dazu was, oder das werden wir dann noch erwähnen, ist eh gleich am Anfang. Genau, und den kennt man von etlichen anderen Serien, Hörspiele, aber auch TV zum Beispiel, er ist der RC bei Knight Rider, also der Truckfahrer. Und mir ist auch sehr gut im Ohr als Alf-Erzähler bei den Hörspielen. Und er macht aber auch die Funkfüchse oder hat die mal gemacht zwischen 82 und 84 als Erzähler. In DuckTales ist er der Erzähler. Und in die drei Fragezeichen spielt er in einer Folge, in der Folge 180, den Skinny Norris. Auch eine wichtige Figur hier. Sonst, ja, wie gesagt, ich würde sagen, zu den anderen Sprechern, die erwähnenswert sind, weil sie hier in anderen Rollen unterwegs sind, da können wir dann während dem Hörspiel vielleicht drauf eingehen, oder? Oder während der Besprechung.
So machen wir das. Wunderbar.
So machen wir das. Dann würde ich sagen, Dieter, wieder 5 Sätze Plot, so wie beim letzten Mal, und ich lehne mich zurück.
Ja, also ich habe, Olli, diesmal hast du das Handout vorbereitet und du hast den Plot diesmal von unseren lieben Freunden von Planet Eternia abgekupfert, beziehungsweise hier die Angabe von Planet Eternia von der Rezension hier angegeben, die würde ich einfach mal vorlesen. Machen wir es doch so.
Ah ja, stimmt, genau, das habe ich witzig. Ich hab den Plot-Teil bei mir im Handout gar nicht ausgefüllt. Das habe ich scheinbar nur dir so geschickt und dem Jörg und schon wieder vergessen gehabt. Also vielen Dank, Entschuldigung, liebe Jungs von PE. Ich war zu faul, um da den Plot mir so schön, wie es der Dieter macht, zusammenzuschreiben. Ich könnte das auch gar nicht, lieber Dieter. Deswegen habe ich es gleich als Plagiat sozusagen mir an
geeignet. Sie werden es uns verzeihen.
Du darfst es vorlesen.
Gut. Ja, also worum geht es denn in der Folge 36 in den Krallen des Bösen? Die Helden haben Snake Mountain in Besitz nehmen können und in Skeletors ehemaliger Basis eine neue Bastion gefunden. Hier bauen die Verteidiger Eternias Waffen und Kampfmaschinen, um sich für den Kampf gegen Skeletor zu rüsten. Ja, immer weiter machen die Masters sich mit der Burg Drachenstein vertraut. Doch leider hat Skeletors ehemalige Festung so viele Geheimgänge, dass es immer wieder zu überraschenden Angriffen der Monsterkämpfer kommt, die He-Man und seine Freunde aber abwehren können. Was sie nicht wissen ist, dass der Herr des Bösen diese Angriffe im Grunde gar nicht ernst meint. Er hat Snake Mountain bereits abgeschrieben und die Attacken dienen nur dazu, Zeit zu gewinnen, damit er und die Krieger des Bösen sich mit der Stadt und dem Schloss vertraut machen können. Unterdessen hat Man-at-Arms eine geniale Erfindung gemacht. Er hat zwei Beamzellen entwickelt, mit denen es möglich ist, sich von einer zur anderen Maschine zu teleportieren und so große Entfernungen zu überbrücken. Mit diesen Geräten will er nun den König, die Königin und deren Gefolge aus dem Palast befreien. Dazu baut er mal eine Zelle auseinander, sodass die Helden sie auch nach Eternis transportieren können. Ja, und nachdem sich He-Man, Man-at-Arms, Teela, Orko und Bassoff ins Schloss geschlichen haben, erreichen sie auch schnell das Versteck, in dem He-Man ja, die Maschine dann dort unterbringt. Es handelt sich dabei um eine hinter einer Steinwand verborgene Kammer, von der niemand außer He-Man etwas weiß, da er als Adam diese Kammer in seiner Kindheit gebaut hatte. So überrascht es auch nicht, dass Skeletor und seine Freunde die Masters nicht finden können, obwohl sie das ganze Schloss durchsuchen. Skeletor hat nämlich schon damit gerechnet, dass He-Man früher oder später kommen wird und versuchen würde, König und Königin zu befreien. Dementsprechend hat er nun überall im Schloss Fallen aufstellen lassen, in die He-Man tappen sollte. Ja, und umso erboster ist er dann auch, als er seinen Erzfeind im Schloss nicht finden kann. Als die Krieger der Bösen dann He-Man und seine Freunde immer noch suchen und Skeletor Hordak sogar gefesselt vorfindet, ist er außer sich vor Zorn. Und genau in diesem Moment taucht auch noch Orko auf und provoziert den Herrn des Bösen. Und ja, der schickt alle seine Bösewichte hinter Orko her. Dieser beamt sich jedoch von einer Ecke in die andere und sorgt für viel Verwirrung. Und diese nutzen die Helden, um in den Kerkern König, Königin und das Gefolge zu befreien und über die Beamzelle in die Freiheit zu führen. Ja, Skeletor erkennt dann entsetzt, dass nicht nur die Gefangenen weg sind, sondern auch die Wachen betäubt auf dem Boden liegen und ja, er König und Königin als Geiseln verloren hatte. Soweit zum Plot, lieber Olli, dann und lieber Jörg, dann starten wir jetzt in die Analyse.
Ganz genau. Es geht los. Und die Eröffnung fängt gleich schon mal mega stark an. Das kann ich gleich mal verraten, und zwar mit dem bösen Thema. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich liebe das, wenn es mit dem bösen Thema anfängt. Und der Horst Naumann, also der Erzähler, der sagt im ersten Satz so richtig schön betroffen: Skeletor war der neue König von Eternia. Also das macht er hervorragend, und das zieht mich gleich mal total rein.
Ja, so resigniert.
Er sagt auch in eine weitere Folge. Ja, genau, er macht richtig so angepisst, so ein bisschen, wie wenn er selbst mitspielen würde in dieser Geschichte. Das ist echt cool gemacht. Ja. Und ja, dann erzählt er ein bisschen was. Endlich war es ihm gelungen, die Masters aus der Stadt Eternia zu vertreiben. Im Bewusstsein seines großen Sieges stolzierte er durch das Königsschloss. Sehr, sehr schön, dass er auch das nochmal so formuliert, dass man sich es gut vorstellen kann, wie Skeletor hier wie ein Hahn durch das Schloss stolziert und dann gleich mal den Diener fertig macht.
Ja, also, die Vorstellung habe ich ja lustig gefunden. Also Skeletor stolziert, also so richtig mit einem Mit einem Stechschritt wird er es nicht machen, hoffentlich. Aber ja, ich habe mir überlegt, wie stolziert Skeletor? Nein, aber Olli, mir ist es genauso gegangen. Also der Einstieg super. Für mich irgendwie, ja, eine Rückkehr zu den frühen Folgen. Bösen Thema, und es wird auch gleich mal die ganze Bedrohung von Eternia durch Skeletor, die schwingt sofort mit. Also ganz großartiger Beginn.
Skeletor spielt
Genau,
ja. Nee, bitte entschuldige,
bitte,
mach.
ja. Nein, ist alles wunderbar. Für euch zur Erklärung, wir sehen uns heute nicht, weil die Kameras teilweise nicht funktionieren, und deswegen kann es sein, dass wir uns ein bisschen mehr ins Wort fallen als sonst, aber das soll ja jetzt, das ist ja nur natürlich und normal. Alles gut. Bitte, Jörg.
Okay, dann danke. Also Skeletor wird auch so schön gespielt von dem Passetti. Also wie er das macht, das kann man sich so richtig vorstellen. So, weißt du nicht, wie du mich anzureden hast? Na gut, ich will großzügig sein. Er macht das so richtig gönnerhaft. Ich finde das großartig.
Es ist genial. Also Passetti, das ist einfach ein Riesenunterschied, wenn der die Folge eröffnet, und du merkst einfach, wie gut er ist, und der holt so viel aus dieser Figur raus. Jede Szene, fast jede Szene ist einfach herrlich und nur zum Zurücklehnen und Genießen. Und wenn man sich dann, so wie wir, halt noch ein zweites und drittes Mal anhört, dann fallen einem noch Nuancen auf, die es einfach noch genialer machen. Also der Mann ist so, so gut, und das merkt man in dieser gesamten Folge hier, in der viel Zeit erhält auch wieder extrem, ja.
Und man
Also er
merkt
sagt,
es, oder entschuldige, ja.
Nein, ich wollte nur sagen, er sagt, er möchte gern Herr und König, Mächtiger von Eternia genannt werden und nicht einfach nur Skeletor Herr und König oder Skeletor König, König Skeletor.
Naja, und
Das
vor
ist ja
allem, er ist ja
super.
wirklich wie ein römischer Kaiser, oder? Der gerade seinen Geschichtsschreibern gerade ansagt, wie er denn jetzt gerade gewonnen hat. Ich habe He-Man besiegt, den gewaltigsten Kämpfer unter den Sternen. Er hat sich gewehrt, er hat gekämpft wie ein Löwe, aber ich war stärker. Ich, Skeletor. Also super, wie gesagt, ganz, ganz großes Kino. Könnte auch Peter Ustinov als Kaiser Nero, könnte das auch nicht besser machen.
Ja, er übernimmt auch sozusagen er übernimmt die Staffel von Horst Naumann, und erzählt auch die vorherige Storyline gleich selbst ein bisschen, und das ist natürlich auch ein kluger Schachzug, finde ich. Und der Diener wird gesprochen von dem Stinkersprecher von Olendieck. Ich habe es vorher schon erwähnt. Das merkt man, finde ich, nicht so gut, oder Jörg? Ist dir das gleich aufgefallen?
Naja, was heißt gleich aufgefallen? Ich interessiere mich eben auch schon lange für Hörspiele und Synchron und so weiter. Also, naja, aufgefallen ist es mir schon, aber das liegt eben einfach an der Routine, an dem sich damit ständig befassen. Er spricht da natürlich ein bisschen anders. Er spricht da natürlich, würde ich sagen, ein bisschen unterwürfig. Und gerade wenn er in den 20er-Folgen den Stinker spricht, dann spricht er ja immer so ein bisschen rotzig. Das macht er hier jetzt natürlich nicht. Und deshalb hört man natürlich auch nicht direkt, dass es dieselbe Person ist, aber man hört es dann, wenn man ein bisschen hinhört, dann doch am Timbre, an der Art, wie er spricht, wie er Luft holt und so, dass das dann doch sein muss.
Ganz genau. Ja, es geht dann weiter, dass Skeletor von King Hiss erfährt, dass die Heroes jetzt in Snake Mountain die Basis haben, und zuerst ist er ja nicht sehr angetan. Das kennt man ja auch von dem Hörspiel Skeletor, dass er auch immer wieder sagt, er will keine schlechten Nachrichten hören. Dann lässt er sich aber doch sagen, das finde ich auch cool, dass er zu King Hiss sagt, so, ja, du gibst ja doch keine Ruhe so in die Richtung, sag's mir halt. Das finde ich, da hört man, glaube ich, da holt man, glaube ich, die Kinder auch ganz gut ab. Das hören die wahrscheinlich auch öfters mal von ihren Eltern. Und ja, und dann ist ja Skelly gleich wieder voll an Feiern. Und ja, und jetzt geben wir ihnen Gas.
Da ist er wieder kurz der Familienskeletor, oder? Wie wir es auch schon bei die Pyramide der Unsterblichkeit und Meisterzauber gesehen haben. So, ja, kommt, Freunde, und lasst uns zusammenstehen und so. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Und was auffällig ist, also wie er das hört, ja, dass jetzt Snake Mountain an die Masters verloren gegangen ist, Da ist er ja zuerst voller Zorn und Hass und auch wieder seine typische Selbstüberschätzung, ja, werden ihnen die Burg wieder wegnehmen. Und später sagt er dann, es ist ihm eigentlich egal. Also das merkt man hier an dieser Szene nicht, dass es ihm egal wäre.
Aber mir fällt an der Szene auch auf, also an dieser Stelle, in der King Hiss das Skeletor erklärt, dass das chronologisch irgendwie nicht passt. Denn am Ende der letzten Folge, beziehungsweise am Anfang wird es ja auch nochmal grob erwähnt, und zwar, die Masters haben sich Snake Mountain ja gerade eben erst erobert. Die sind da gerade erst quasi eingezogen. Und dann erklärt King Hiss Skeletor also, die Masters hätte man schon versucht, aus Snake Mountain zu vertreiben, aber das sei nicht gelungen und so weiter und so fort. Aber eigentlich war ja nur Spidor am Ende von 35 vor Snake Mountain. Und versucht zu vertreiben, hat man die ja dann erst ein, zwei Szenen danach, als der Überfall in Snake Mountain mit Drizzt Do'Urden und so weiter stattfindet. Also da verstehe ich nicht so ganz, da schon eine zweite Vertreibung gewesen ist, die wir nur nicht gehört haben, oder ob da irgendwie beim Skript irgendwas umgestellt wurde.
Also ich hätte Ersteres angenommen. Die haben einfach sozusagen, bevor King Hiss mit dieser doch sehr unangenehmen Nachricht zu Skeletor gegangen ist, hat er sich mal schnell ein paar Mitstreiter geschnappt und hat gesagt, naja, vielleicht schaffen wir es ja, die wieder rauszuwerfen. Dann muss ich jetzt nicht Skeletor die schlechte Nachricht überbringen. Also so hätte ich interpretiert.
Ja, kann man so sehen, aber nach dem Überfall, den wir hören, sagt He-Man ja dann, die sollen jetzt alle Eingänge dicht machen, damit Skeletor das nicht noch einmal schaffen kann, die zu überraschen. Dann hätte er das doch eigentlich schon nach dem King Hiss-Überfall machen müssen.
Ja, da sind Sie für. Sehr interessante Gedanken. Ich hatte dazu ehrlich gesagt gar keine. Das finde ich super. Das hab ich mir doch nicht überlegt gehabt. Aber Panther war natürlich auch noch da. Vielleicht ist der irgendwo hin gelaufen und
Stimmt.
hat das mal gemeldet. Also in der vorigen Folge. Aber ja, interessant, dass man das mal in den Raum stellt.
Wir werden es nicht auflösen, denke ich.
Das auf keinen Fall.
Ja,
Na gut,
jedenfalls.
dann gehen wir mal nach Snake Mountain, würde ich sagen. Oder
Genau.
wollte noch jemand was dazu
Na,
sagen
ich
zu der
wollte noch
ersten
sagen,
Szene?
Skeletor zum Schluss sagt ja, es macht ja auch wieder großartig so, ich bin der Herrscher über diese Welt und ich werde ihm beweisen, was es heißt, sich gegen mich aufzulehnen, noch heute, also voller Tatendrang. Und was mir da auch sehr gut gefällt oder gefallen hat, das ist, dass da Skeletors Monolog dann auch mit der Musik hinterlegt wird, also mit dieser mit dieser Spannungsmusik, wo man weiß, okay, jetzt passiert gleich was. Also wirklich hat mich auch voll abgeholt, war auch wieder das Gefühl, wie schon ganz zu Beginn mit dem bösen Intro, einfach wieder ganz großartig. Die alte klassische Masters-Musik hat mich wirklich begeistert da am Anfang.
Und geht dann in den Ritt der Walküren. Nein, ist es nicht der Ritt der Walküren. Doch, ist es schon, oder? Ja.
Na, es ist das Heldenthema, oder?
Über.
Die
Ja,
Walküre
genau.
hätte ich
Ritt der
nicht
Walküren ist
rausgehört.
das andere. Das da, 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 geht das
Genau.
vom Kerker Skeletor und so kennen. Ja. Okay, ja, nach Snake Mountain. Übrigens, Skeletor sagt ja auch so fällt mir jetzt noch ein. Ach, es ist herrlich über den schönsten Planeten des Universums zu herrschen. Das gefällt mir auch sehr gut, dass er das zu schätzen weiß.
Wenn er das ein bisschen länger
Das war
gemacht
sein.
hätte, hätten wir eine Gartenszene gehabt, oder? So wie Adam im
Ah,
Schlossgarten.
das wäre natürlich super gewesen. Ja,
Aber das sei ihm
genau.
auch gegönnt, dass er das so genießt. Immer wieder auf die Nase gefallen, nie hat es geklappt und jetzt hat er es endlich mal geschafft. Da darf er sich schon ein bisschen toll finden.
Ganz genau. Und es ist ja auch verkehrte Welt eigentlich, ja. Wir gehen jetzt nach Snake Mountain, hören das Heldenthema, wie du schon gesagt hast, Dieter. Und in dieser Folge ist es ja genau umgekehrt. Eigentlich also wieder die in Snake Mountain wohnen oder ihre Basis haben, müssen den Palast sozusagen an sich
Erobern.
reißen oder wollen erobern, ja. Und nur sind es halt jetzt die Heroes, die Helden, in Snake Mountain sind. Also ist eigentlich genau das Gleiche, was wir immer haben, nur mit verkehrten Rollen. Auf jeden Fall haben wir das Gespräch zwischen Teela und He-Man zu Beginn dieser Szene in Snake Mountain, die da irgendwie so durch Snake Mountain spazieren und zur Waffenschmiede gehen. Und dann geht's auch schon, machen sie die Tür auf und da wird ordentlich gehämmert und gesägt und da wird gewerkt, die da.
Ja. Sagt man gleich mal. Und gemerchandised, oder? Oder beziehungsweise Werbung gemacht für Fisto, Bassoff, Mossman,
Name-dropped.
Name-dropped, genau. Da werden alle aufgezählt. Und was ich lustig gefunden habe, also He-Man zählt alle auf, ja, auch Stone Da und Rockon. Und ungefähr 4 Zeilen vorher sagt He-Man zu Teela: Hast du eigentlich Stone Da und Rockon schon begrüßt? Und Teela sagt: Nein, ich wusste gar nicht, dass sie auch schon hier sind.
Das ist schon wieder irre.
Ja, das war, fragt man sich, okay, da habe ich mir eigentlich gedacht, okay, da machen sie da schon mal das Name-Dropping, aber sie wiederholen es dann ja nochmal. Ja, also die wollte man einfach, dass auch wirklich jeder Zuhörer weiß, dass auch Stone da und Rockon da sind in Snake Mountain.
Ja, aber auch wieder, wie He-Man da mit Teela umgeht, oder? Das ist wie wenn ich zu einem Kind sage, sag bitte noch Hallo, gell?
Ja.
Zu den Gästen, bevor du spielen gehst. Das ist einfach schon irgendwie degradierend gleich in der ersten Szene. Wie hast du das empfunden, Jörg? Der Umgang mit Teela hier in den ersten paar Sätzen und Szenen.
Ich muss zugeben, dass mir das nie sonderlich aufgefallen ist. Ich hielt das halt einfach für so ein bisschen Palaver nebenbei, damit halt das ein bisschen lebendiger wird. Also das fand ich jetzt nicht so bemerkenswert. Was mir aber auffiel ist, ihr hattet das ja auch schon in der Folge 35 angesprochen mit dem Schlüssel für Snake Mountain. Die Szene fängt ja direkt damit an, dass der Schlüssel ins Schloss geht, gedreht wird und die Tür wird geöffnet. Und da denke ich mir, ist das denn ein Schlüssel für alle Schlösser? Oder hat er da so einen Schlüsselbund in der Tasche oder so? Also ich frage mich immer, wie kriegt er die Schlüssel auf? Weil das klingt ja nach einem einfachen Schlüssel, nicht nach so einem großen Schloss, der in so ein riesengroßes Tor gesteckt wird. Und das finde ich immer so ein bisschen unpassend. Also ich finde dieses Geräusch des Schlüssels im Schlüsselloch umdrehen, das klingt so ein bisschen kleiner, als es sein sollte.
Ja gut, das ist natürlich sowieso so ein Ding, ja, dass man ohne Schlüssel kann man diese Burg nicht erobern, ja, das halte ich ja auch für, wenn man ein Zauberschwert hat, das genau. Solche Kräfte entwickelt, glaube ich, reicht es auch, wenn man da mal ordentlich dagegen hämmert. Ja, aber ich weiß nicht, dieser Schlüssel ist halt auch von der Zauberin oder von Castle Grayskull, kommt von Castle Grayskull, vielleicht ist das halt dann auch so ein Universalschlüssel.
Ja, das ist ein Generalschlüssel, wie der Hausmeister auch einen hat, ja, der sperrt überall und so denke ich ist er. Er hat ja auch nur Skeletor wahrscheinlich diesen Schlüssel, also Beastman.
Ja, oder Skeletor hat einen Schlüsselbund, ich stelle mir das so vor, Skeletor hat einen Schlüsselbund, aber die Zauberin hat halt mit ihren magischen Kräften einen Schlüssel erschaffen, der sich dann vielleicht auch immer in der Form verändert, je entsprechend der Tür. Und so.
Ja, das könnte sein. Ja,
so weit hab ich jetzt nicht gedacht. Aber ja.
Na gut. Wir sind in der Werkstatt und ja, Teela muss jetzt dafür herhalten, dass es erklärt wird, was hier passiert. Und ja, da vielleicht auch nochmal kurz eure Meinung. Dazu muss das immer sein, dass das Teela es nicht kapiert. Kann es man nicht vielleicht auch mal He-Man nicht kapieren oder ist das nur mein naiver Zugang?
Ja, also ich denke, das ist einfach das Stilmittel, dass man die Waffe, die Man at Arms baut, dass man die im Dialog erklärt sozusagen, ja, Orko erklärt Teela. Ob das jetzt unbedingt Teela sein muss, ja, ist sei dahingestellt. Ich habe es an der Stelle gar nicht so schlimm gefunden, weil, ja, also da kann man schon mal fragen, wie meinst du das, Orko, wieso hast du meine Arms auf eine Idee gebracht? Ich habe das eigentlich ganz gut und ganz gelungen gefunden, dass jetzt nicht meine Arms erklärt, hey, übrigens, ich baue da jetzt gerade 2 Beamzellen, die funktionieren so und so, sondern dass sich das Orko so ein bisschen aus der Nase ziehen lässt.
Gut. Man braucht halt bei so einem Hörspielskript immer eine Person, also die dann in dem Hörspiel zu hören ist, die anstelle der Hörer und Hörerinnen fungiert und dann nachfragt, wie ist das denn, wie funktioniert das, warum machst du das, ach so ist das, was hast du dir dabei gedacht? Und ja, das ist in dem Fall Teela, aber da muss ich auch sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass das immer Teela ist.
Ja, darum meine ich, man hätte da schon ein bisschen switchen können, natürlich, aber Wir sagen das natürlich auch jeden Podcast und ja, wollen wir gar nicht zu viel drauf herumreiten. Sehr cool finde ich, dass zum Beispiel, das zieht sich durch die ganze Folge, sehr, sehr viel erklärt wird und auch Hintergründe zu dem genannt werden, warum sie etwas tun. Die Motivation, das fehlt nämlich sehr, sehr oft in den vorhergehenden Folgen und da wird das eigentlich jedes Mal gemacht. Das hat mich wahnsinnig gefreut und hat mich auch, sage ich mal, befriedigt zurückgelassen, wenn ich diese Phrase hier mal dreschen darf. Zum Beispiel eben die Aufklärung bezüglich dem Zutritt nach Castle Grayskull. Da haben wir, glaube ich, Dieter bei der letzten Folge sogar darüber geredet, oder? Mhm. Wer hat jetzt genau Zutritt? Und Teela erklärt es. Weil Man at Arms will die eine Beamzelle in Castle Grayskull aufstellen und die andere in den Königspalast irgendwie transportieren. Und Teela sagt, das ist eine gute Idee. Castle Grayskull, das würde ja bedeuten, dass nur He-Man, du und ich die Beamzellen benutzen können. Und nur wir drei können Castle Grayskull betreten. Und somit könnte Skeletor dann würde zurückgeworfen werden. Also das ist super. Also dass Skeletor zurückgeworfen wird, sagt, glaube ich, noch Man at Arms und Teela erklärt das hier dann auch. Also so quasi. Vorher fragt sie blöd nach, dieses Mal erklärt sie, jetzt ist sie wieder auf Null. Das zumindest kann man ihr zugestehen.
Naja, erklären tut sie es eigentlich nicht, oder? Also sie sagt es halt. Also sie sagt, dass es so ist, ja. Warum das jetzt genauso funktioniert, und vor allem ist sich Man at Arms ja auch ziemlich sicher, dass über die Beamzelle keiner von den Bösewichtern in die Törne eindringen kann, könnte man ja auch sagen, naja, und wenn es vielleicht doch klappt, dann hat man Skeletor da eine Tür nach Castle Grayskull aufgemacht. Aber insgesamt, Olli, gebe ich dir schon recht, das ist wirklich super, das zieht sich durch die ganze Folge. Sie denken nach und sie überlegen und sie legen sich eine Strategie zurecht, also auch hier bei den Beamzellen. Das ist wirklich super.
Ganz genau. Und natürlich auch in weiterer Folge zum Beispiel, dass He-Man das nochmal aushebelt und sagt, naja, Leute, dann können wir die Gefangenen auch nicht befreien, wenn die nicht nach Castle Grayskull dürfen. Deswegen lassen wir die eine Beamzelle lieber hier in Snake Mountain. Das finde ich echt super. Außerdem rund um Castle Grayskull ist ja auch wahrscheinlich noch der Energiezaun, der dort gebaut wurde in den letzten.
Ja, wobei, das lassen sie unter den Tisch fallen, das erwähnen sie gar nicht.
Ja, genau, die Belagerung und so.
Ja, aber ich denke, das ist es nämlich.
Genau, Jörg, ja, bitte. Deine Gedanken vielleicht noch zu dem.
Also es ist einerseits natürlich eine Kontinuitätsschwäche, weil mindestens Battlecat und Orko waren auch schon in Castle Grayskull, beziehungsweise haben in Castle Grayskull auch schon mit dem Geist gesprochen. Und andererseits ist es aber eben auch wieder für die Leute, die zuhören, wichtig zu erklären, wenn die sich die Frage stellen würden, ja, warum denn nicht gleich nach Castle Grayskull, ist doch viel einfacher, dann muss jemand sagen, ja, das geht ja gar nicht, deshalb machen wir es ins Königsschloss. Also das ist für mich einfach so eine typische Szene, die in einem Hörspiel sein muss, genauso wie wenn jemand schießen soll, dass er immer sagt, ich schieße jetzt, damit man halt weiß, wann die Geräusche kommen sollen. Also das ist notwendig.
Ja, stimmt schon. Und es erklärt auch nochmal für die zwei Folgen vorher nicht gehört haben, warum sie auch Snake Mountain als neue Basis brauchen und nicht jetzt in Castle Grayskull bleiben, weil da können eben nicht alle von den Masters sein. Ja, da haben nicht alle Zutritt. Also insofern ganz, ganz gut gemacht, war ein guter Kniff.
Mhm. Absolut. Mhm. Ich habe mir jetzt nur abschließend zu dieser Szene in Snake Mountain, beziehungsweise in der Werkstatt dazu geschrieben, warum kommt man nicht abends eigentlich erst jetzt nach 36 Folgen auf die Idee, eine Beam, also sich das Beamen von Orko als Vorlage zu nehmen für eine Maschine.
Das, ja, hätte man natürlich. Wenn er die schon mal am Wespenfelsen gehabt hätte, oder? Das wäre super gewesen.
Zum Beispiel, ja.
Ja, vor allem Skeletor hat so ein Ding ja schon erfunden, beziehungsweise zum einen in Folge 1 kann er schnippen oder konnte ganz er schnippen, genau, ja. Aber das mag am Sternstaub gelegen haben. Und in Teelas Verrat in Folge 25 baut er selbst eine Beamzelle.
Genau. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte mit der Kontinuität. Ganz genau, Jörg.
Ja, gut, genau.
Aber jetzt macht es mal einen großen Bang. Und zwar kommt jetzt der Angriff über den Geheimzugang. Der Orko schaut sich mal um und landet in Skeletors Schlafzimmer und macht gleich einen lustigen Gag, denn Skeletor hat sein Bett nicht gemacht, bevor er abgehauen ist. Und wer weiß, vielleicht war ja da auch noch jemand durch den Geheimgang kurz vorher bei ihm, sodass er da auch nicht mehr dazu gekommen ist. Und ja, dann starten die Evils einen sehr, sehr gelungenen Überraschungsangriff, also jetzt von der Inszenierung gelungen. Erfolgreich war er nicht, das kann ich auf jeden Fall mal verraten. Aber ich finde das wirklich spannend und gut gemacht und vor allem Grislor finde ich wahnsinnig stark in Szene gesetzt. Der F.J. Steffens, der ist einfach super und ist einfach auch ein A-Lister, was die Synchronisation und die Hörspielsprecherleistung betrifft. Und er erklärt dann auch noch was. Aber ich lasse jetzt an der Stelle euch wieder eure Gedanken dazu sagen, bevor ich dann noch eine Sache dazu erwähnen möchte. Jörg, möchtest du vielleicht was dazu sagen, wie dir diese Szene gefällt?
Mir gefällt die Szene hervorragend. Ich finde die super spannend, sehr dynamisch erzählt. Auch, dass weder die Guten noch die Bösen sich die Butter vom Brot nehmen lassen, sondern beide sagen, ja, wartet ab, ihr werdet schon sehen. Ich finde die Szene von vorne bis hinten super. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, weil es eben Franz Josef Steffens ist, der den Grislor spricht, er macht das toll, aber er hat ja wenige Folgen zuvor erst noch den Mantana gesprochen. Und da finde ich es halt schade, dass, wenn Grislor schon von Klaus Fuchs gesprochen wurde und er jetzt den Dragstore macht, dass man also hier nicht Grislor hätte nehmen können, sondern beispielsweise einfach sagen können, dass Mantana in der Szene vorkommt. Aber davon ab finde ich die Szene großartig.
Ja, richtig gut. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber auch die Monsterkämpfe im Hintergrund, also dieses Kampfgeschrei und ja, weiter, oh, einer sagt auch so, jetzt zack, zack oder so, jetzt machen wir zack, zack, machen wir sie fertig. Genau. Einer schreit auch, lang lebe Skeletor, er lebe lang. Direkt in einem Atemzug. Hat mir auch ganz gut gefallen.
Ja, das ist so wie die Vorstellung von Stone Down Lockern, oder? Immer zweimal.
Genau. Ja, na super. Und man merkt auch, die Helden haben richtig Mühe, sie abzuwehren. He-Man kommt richtig außer Atem, kommt ins Schnaufen, wie wir hier in Österreich sagen. Und Man-at-Arms ist schon wieder mal völlig aus der Szene, weil er sagt komplett entspannt, lass nur Orko, lass. Wir treiben sie schon zurück. Siehst du, die Monster geben auf, sie flüchten. Also wie wenn er gerade aus dem Solarium kommt oder aus dem Dampfbad.
Aus dem Coffeeshop, würde ich sagen.
Ja, ganz genau.
Na, das ist, haben wir ja auch schon in den letzten Folgen besprochen, das ist wirklich auffällig, dass alle sind angestrengt, sprechen mit gepressten Stimmen und Man-at-Arms ist dann so komplett gechillt. War lustig zu hören, aber passt an der Stelle natürlich
absolut
nicht.
Absolut. Das stimmt, absolut.
Also was ich auch wirklich nachschlagen habe müssen, ist, was denn ein Hasenpanier genau ist. Da wollte ich jetzt mal Jörg fragen. Jörg, kennt man den Ausdruck so in Deutschland? He-Man sagt ja, sie haben das Hasenpanier genommen, ergriffen, genau.
Ja, das ist so eine Sache, die ist heute nicht mehr modern. Das kennen vielleicht noch die ein oder anderen, aber im Großen und Ganzen sagt man das heute nicht mehr. Trotzdem, ja, das ist durchaus ein Begriff, der in Deutschland vor einigen Jahren zumindest noch halbwegs gebräuchlich war. Wenn man sagen wollte, naja, da nimmt jemand die Beine in die Hand und rennt ganz schnell weg, dann sagt man schon mal, das ist ein Hasenfuß oder der hat das Hasenpanier ergriffen.
Ja, bei uns nicht üblich. Aber ich habe es nachgeschlagen, also das Hasenpanier ist die ist der Schwanz oder auch die Blume des Hasen, die bei der Flucht hochgestellt wird. Also daher kommt das irgendwie. Ja, wir hätten gesagt, der hat Reis ausgenommen oder ja, da haben sie die Beine in die Hand genommen oder Fersengeld geben, das kennen wir auch, sagen wir jetzt als Österreicher eher nicht so, aber zumindest kennen wir es.
Ja, also ich kannte das auch nicht. Interessante Sache, ja. Was ich noch sagen wollte, ist, die nächste Erklärung, die mir sehr, sehr gut gefällt, ist die von Grislor hier. Denn er weist die Helden nochmal darauf hin, dass sie eben nicht einfach den Palast angreifen können. Denn den Gedanken hatte ich eigentlich auch schon. Das ist wahrscheinlich schon, da ist man schon so ein bisschen konditioniert, weil man sich auch schon so denkt, ja, warum He-Man hat jetzt das Zauberschwert wieder, hat schon 35 Mal locker die Reihen Bösen irgendwie durchschlagen und warum kann er nicht einfach mit seinen Freunden angreifen? Aber natürlich haben Skeletor und die anderen Bösewichter ja das Königspaar in ihrer Gewalt und somit auch als Geisel. Und das wird hier auch nochmal erklärt und gesagt. Das finde ich super. Danke, danke, Grislor. Ja. Und auch, dass sie die Geheimzugänge dann sichern und zumachen. Auch das ist etwas, was eigentlich in vorherigen Folgen eigentlich nicht gemacht worden wäre, glaube ich. Aber hier wird es extra erwähnt. Auch das, da denken Sie endlich mal mit.
Ich frage mich halt, wie kann man Geheimzugänge, die man ja eigentlich nicht kennt, verschließen. Also klar, man kann mal gegen eine Wand klopfen oder einen Kerzenleuchter versuchen zu drehen oder solche Sachen, aber es müsste doch jede Menge Geheimgänge geben, die sie dann eben nicht entdecken. Es ist ja nicht einfach so, dass da so ein Pfeil steht, so da geht's zu den Geheimgängen. Das finde ich immer so ein bisschen merkwürdig. Ja, die haben alle Geheimgänge verschlossen. Ja, woher kennen die die denn? Woher wissen sie denn, wo sie suchen müssen?
Ich glaube, der Erzähler meint ja noch, sie hätten noch einige gefunden und die dann auch verschlossen. Aber ich glaube, es wird nicht erwähnt, dass es alle sind.
Ja,
Also
so kann
von
man das
daher
sehen. Ja,
vielleicht.
okay. Überzeugt.
Ja. Na gut, dann geht es nochmal in die Werkstatt, wo sehr informative Gespräche auch wieder stattfinden. Die Zellen brauchen zum Beispiel Energie und auch dass Stone da hier nochmal die Lage in Eternis, in der Stadt irgendwie schildert, der sich ja mit einem Karren als Stein reintransportieren ließ, finde ich auch wieder eine sehr nette Idee. Und auch, dass es ums Königspaar schlecht geht und steht und dass sie jetzt handeln müssen, das ist eine ganz wunderbare Sache. Und He-Man erzählt hier erstmals, dass er sich was einfällen lässt, wie man die Zellen im Königspalast oder beziehungsweise wo man die platzieren könnte. Und er meint eben, er erinnert sich da im Keller des Palastes daran, dass er da vor vielen Jahren ein Versteck angelegt hat. Damals waren wir noch Kinder, sagt er. Wir haben eine Steinwand vor eine Tür errichtet, vor einer Tür errichtet, die sich zur Seite schieben lässt. Grundsätzlich die Atmosphäre, da wollte ich euch fragen, ist ja nochmal, da haben sie nochmal eins draufgelegt, finde ich. Da wird sowas von gesägt und alles Mögliche. Coole Sache, oder,
Du
Dieter?
meinst es die Hintergrundgeräusche?
Ja,
Ja.
genau, die Atmosphäre in der Werkstatt, ja.
Da hat man so das Gefühl, als geht es in der Werkstatt in Snake Mountain mehr zur Sache als wie in der Werkstatt im Königspalast. Aber sie müssen ja auch in
Ja.
kurzer Zeit viele Waffen bauen. Ja, Jörg, da würde ich dich gerne mal fragen, wie findest du so diese Erinnerung von He-Man als Kind? Ja, da haben wir uns ein Versteck gebaut. Wie hat das auf dich gewirkt?
Sehr merkwürdig. Immer wenn ich das höre, finde ich das befremdlich. Ich meine, seit meiner Kindheit, Adam nimmt ja das Schwert, verwandelt sich mit der Zauberformel in He-Man. Und auch da wirkte es im Cartoon, aber manchmal auch in den Comics schon so, als wäre das irgendwie ein und dieselbe Person, die sich nur anders anzieht oder die ein paar mehr Muckis kriegt oder irgendwas. Und nicht, als wäre das eine völlig andere Person. Und hier wirkt es jetzt so, dass He-Man den Gang gebaut hat und nicht Adam den Gang gebaut hat. Oder war es doch Adam, aber er erinnert sich in seiner He-Man-Rolle daran? Oder ist es überhaupt eine Rolle? Also, das ist immer das, was mich so aus dieser Immersion reißt, weil ich kann mir He-Man als Kind nicht vorstellen. Für mich war das immer so, sobald Adam sich in He-Man verwandelt, ist das ein erwachsener, muskelbepackter Mann.
Genau. Ja, geht mir ganz genauso. Also ich finde das auch irgendwie unnatürlich. Ich bin auch der Meinung, wir haben das ja auch in den 2000er, in der, na, in der Zeichentrickserie, die 2000 X-Serie, da ist Adam ein Teenager, aber wenn er sich verwandelt, He-Man ist ein Erwachsener. Also He-Man als Kind gibt es für mich in meiner Vorstellung auch nicht. Und insofern finde ich das hier an der Stelle nicht gut gelöst, vor allem weil wir es, weil man hätte es wirklich auch ganz einfach lösen können, indem Man at Arms das erzählt. Ja, der hätte ja auch sozusagen sagen können, ah, ich weiß, dass Adam im Keller ein Versteck gebaut hat, oder ja, hätte man andere Möglichkeiten gefunden. Aber für mich war es auch, mich hat es auch mit einem ganz komischen Gefühl zurückgelassen, diese Szene.
Also ich finde die Geschichte mit He-Man als kleines Kind natürlich auch immer sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube, da geht es allen so oder den meisten. Natürlich nimmt man es auch wieder her, um die Geschichte nochmal zu erklären, dass es Tila ja nicht wissen darf in weiterer Folge. Wobei es Tila eigentlich spätestens jetzt auffallen sollte, da He-Man ja selbst in ihrer Gegenwart davon redet, dass er als Kind im Palast dieses Zimmer sich gebaut hat. Und Tila weiß ja, dass He-Man als Kind nicht im Palast war, denn sie hatte nur Adam gesehen. Also von daher spätestens da passt was nicht von der Logik her, und spätestens da würde es Tila auffallen, wenn sie ja, wenn sie diese Logiklücke hinterfragen würde.
Ja, stimmt.
Jein.
Ja, jein.
In der Szene kommt Tila ja nicht vor. Sie kommt ein bisschen später vor, wenn sie bei diesem Raum ankommen, wo He-Man sagt, ja, da müssen wir jetzt irgendwo drücken und da geht es gleich was auf. Dann ist sie dabei. Aber jetzt hier, wo das erklärt wird, ist sie noch nicht dabei. Zumindest hört man sie nicht.
Das stimmt, da ist sie nicht dabei, aber ich hatte ich habe die Erinnerung, dass es He-Man irgendwie auch später noch so erklärt oder dass es sich zumindest aus der Situation schließen lässt. Aber vielleicht ist es tatsächlich ein Jein, ja, da müsste ich nochmal genauer
Du hast insofern
reinhören.
recht, dass sie sich wundern müsste, weil in der Szene, die ich meine, wo es dann passiert, da ist sie dabei, aber hier jetzt, wo wir das erste Mal drüber sprechen und wo die das erste Mal drüber sprechen, da ist sie nicht dabei.
Mag
Ja.
durchaus so sein, ja. Ich glaube auch, dass es so ist, wie Jörg das sagt. Genau. Mir ist noch was
Okay.
anderes aufgefallen in dieser Szene, aber Olli, sonst, wenn du noch was zu ergänzen hast zu
Nein, ich
Tila
bin
oder zu
fertig,
He-Man als
danke. Ja,
Kind.
passt für mich. Ich habe schon getrunken.
Passt. Na, mich würde interessieren, Jörg, Olli, was hält ihr denn von Stone da in diesem Hörspiel? Wie gefällt euch Stone da, Jörg? Was sagst du zu ihm?
Er klingt
Hast du ihn
anders.
im Ohr, wie er zum Beispiel in dieser Szene so spricht? Also er beschreibt ja, wie schrecklich es in der Stadt ist und so weiter.
Ja, ich habe das im Ohr. Ich habe mir das selber auch aufgeschrieben. Mir ist das auch aufgefallen, weil er spricht ja sehr kehlig, sehr tief. Und das macht er sonst nicht. Also als Sounder macht er das sonst nicht. Und das finde ich hier schon sehr auffällig. Und ich, ja, wahrscheinlich hat die Regie da nicht aufgepasst oder er hat sich nicht daran erinnert, wie er das früher mal gesprochen hat. Aber es ist merkwürdig, ihn so zu hören. Also er klingt mehr, als wäre er jetzt ein Monsterkämpfer.
Ja,
ja.
weniger so mächtig und so in sich ruhend.
Na
Mir
genau,
ist
weil er spricht auch viel zu aufgeregt und viel zu ja, wie verzweifelt irgendwie. Und Stone da ist ja, das ist ja der Herr der Felslinge. Also der müsste viel ruhiger, überlegter und auch irgendwie gesetzter sein. So habe ich ihn zumindest, so ist er in meiner Vorstellung. Also so wie er spricht und wie er das Ganze auch überzeichnet oder halt, ja, vielleicht nicht überzeichnet, aber einfach so aufgeregt darstellt, da hätte Rockern wunderbar gepasst. Aber bei Stone da ist es mir wirklich komisch vorgekommen, und das war vorher auch schon so. Also der ist in diesem Hörspiel, fällt er für mich ein bisschen aus der Rolle. Er ist da nicht der überlegte Herr der Felslinge, sondern irgendwie so ein, ja, ein kleiner, aufgeregter Master.
Na, vielleicht hat ja Hagi Francis auch die beiden verwechselt und dem falschen Felsling diese Rolle zugeschrieben.
Naja, und den falschen Sprecher hergenommen. Weil den
naja,
aber das macht ja die Frau
Stone da. Ja, genau. Hm. Also das ist ja auch das Ding. Ich denke mir halt oft über die Jahre natürlich, HG Francis hat so viele Hörspiele geschrieben, der wird dann halt auch vergessen haben und sich vielleicht auch nicht mehr die Mühe angetan haben, genau nachzuforschen, was habe ich da und da mal irgendwann gemacht und gesagt. Selbst wir, die da vergessen ja schon wieder, was wir irgendwann gesagt haben, am Anfang vom Podcast oder in der Mitte auch sogar.
Ja.
Das geht schnell, vor allem wenn du ganz viele andere Sachen machst. Und ich glaube, da kommen auch viele von diesen Kontinuitätsfehlern her. Ja,
ja klar.
Es ist ja nicht ein Kontinuitätsfehler in der Geschichte, sondern eher in der Performance von Lothar Grützner. Und wenn man jetzt mal den Text, den Stone da, der spricht, wenn man sich den mal auf die alte Weise denkt, dann passt das auch alles. Ich denke, es ist wirklich, dass der Herr Grützner da sehr, ja, sehr anders spricht, ihn einfach anders anlegt.
Oder eben auf ihn gemünzt, ja, dass der halt nicht mehr genau sich in die Rolle hineinversetzen konnte, weil er halt inzwischen schon wieder 1000 andere Rollen gesprochen hat und nicht mehr genau gewusst hat, ah ja, das ist der kühne Felsling, genau, das könnte ja auch sein. Ne?
Ja, und weil er auch nicht wissen konnte, dass er über 30 Jahre später da zerlegt wird in dem Hörspiel-Podcast, das ist natürlich auch klar. Sonst hätte er sich mehr Mühe gegeben, natürlich.
Na, aber nicht zerlegen, tun wir den Bass auf, würde ich jetzt mal schon mal prognostizieren, schätze ich mal.
Ich habe mir gedacht, du sagst jetzt nicht zerlegen, tun wir die Flugdrachen, weil zu denen kommen wir jetzt.
Genau, den zerlegen wir auch nicht.
Wir zerlegen die Beamzelle und bauen die Flugdrachen zusammen und genau, also die kommen ja noch vorher, oder? Sie fliegen mit den Flugdrachen, die diesmal, das ist mir aufgefallen, Olli, Flugdrachen gab es ja schon bei Skeletors Roulette, der war aber irgendwie alt und klapprig und ist dann schnell abgestürzt, als mit Laser drauf geschossen wurde. Aber diese Flugdrachen, die haben ja so einen Elektrorasierer als Motor gehabt, einen kleinen Propeller, der immer macht. Wie soll ich das?
Vielleicht hatten die keine Motoren und die haben sich dann nebenher einfach rasiert.
Ja. Das kann durchaus sein, ja. Schön. Ja, und auch das Drachengestell knirscht wunderbar. Also erinnert mich eher so an den Segeltörn.
Vom Landsegler.
Wo der Mast knirscht. Ja, der Landsegler oder so, ja. aber, super Szene. Übrigens, es gibt nur drei Schauplätze in der gesamten Folge, ja. Ist auch ganz interessant. Es gibt nur Snake Mountain, jetzt hier diese Flugdrachenszene und dann sind sie schon im Schloss und da bleiben sie dann auch. Ja, aber kreativ mit den Flugdrachen da von Snake Mountain nach ins Königsschloss zu fliegen und die Bibenzellen und Bassoff mitzunehmen. Und Passoff hat einen guten alten Bekannten als Stimme, Jörg, nicht wahr?
Jürgen Thormann,
unglaublich. Wie gefällt dir Jürgen Thormann? Also Ramman, a.k.a. Sodak, a.k.a. die Bodenspalte.
Ja, Skeletor ist ja später auch nochmal, ja. Zwei Folgen danach. Ach, ich finde, Jürgen Thormann ist ein großartiger Sprecher. Ich kenne den ja auch aus vielen anderen Rollen, nicht nur in Hörspielen, auch in Serien und Filmen. Der Typ ist einfach fantastisch. Ich muss aber sagen, auch wenn er mir als Bassoff eigentlich ebenfalls ganz gut gefällt und in Folge 27 hat er ihn ja auch schon mal kurz gesprochen, aber ansonsten hat immer Lutz McKenzie den gesprochen und in 33 und 34 war es auch der McKenzie und da finde ich, also wenn man schon einen Fünfteiler macht, dann kann man auf solche Sachen achten. Zumal Thormann war kurz davor ja selber auch nochmal Ramman in der 33-34. Also sowas stört mich immer.
Absolut. Ja, heutzutage hätte da der Lutz McKenzie kurz eine Sprachnachricht geschickt mit den zwei Lines, die er sagt, wenn er eben schon nicht im Studio sein kann bei der Aufnahme. damals wahrscheinlich schwieriger. Ich kann es mir auch nur so erklären, dass halt Lutz McKenzie nicht zur Verfügung stand, weil es ist schon komisch. Also ich mag Jürgen Thormann auch sehr, sehr gerne, aber hier, das passt für mich nicht. Er redet auch viel zu gekünstelt irgendwie. Das klingt seltsam. Da
sagt weißt du, was das klingt, Dieter? Das klingt nach Mantisau. Leise. Ja. Ich glaube, die Wachen am Tor haben etwas gehört.
Ja.
Sie blicken zu uns herauf.
Ja, genau, da geht er mit der Stimme so hoch. Sie blicken zu uns herauf und redet auch fast so ein bisschen mit Akzent wie bei den drei Fragezeichen und der Zauberspiegel, oder? ja, also da hat Jürgen Thormann sich bemüht, dass man den Ramen nicht mehr erkennt. Aber für mich ist ihm der Bassoff nicht gelungen, leider. Der,
ich finde ihn eigentlich nicht so schlecht gesprochen. Also mir gefällt es ganz gut. Ich kann gut damit leben. Aber ja, wie Jörg, wie du schon gesagt hast, da ist halt schon idiotisch eigentlich, ja, wenn er davor den Ramen gesprochen hat und auch Lutz McKenzie davor noch da war, das ist schon sehr unsauber, ja.
Man hätte auch einfach sagen können, dass dann eben nicht Bassoff, sondern Ramen da fliegt, dann hätte das Problem schon wieder gelöst.
Ja, genau, der fliegt ja auch in der im Hörspiel-Kosmos quasi, ne?
Ja, das tut sozusagen.
Er eigentlich fast.
Ja, zur Not hätte er auch einfach am Drachen hängen können, also einfach statt Bassoff Ramen sagen, das wäre es im Grunde schon gewesen.
Genau,
manchmal hätte ja auch die Lösung so einfach, ja.
Ja. Und vor allem, ja, na, lassen wir das. Jedenfalls, Man at Arms findet es bestens, oder?
Das wollte ich auch gerade sagen. Bestens! Da ist er aber wieder da, oder? So gechillt er sonst immer ist. Aber hier übertreibt er vollkommen mit seiner
Bestens. In der stillen Nacht, wo sie leise auf dem Dach des Königspalastes landen sollen, da freut sich Man at Arms so richtig und sagt, He-Man, mir geht's bestens. Also, ja. Genau. Irgendwas ist los mit unserem Man at Arms. Der hat den falschen Tee getrunken, glaube ich.
Ja, vor allem gibt es da so einen merkwürdigen Schnittfehler. Mir ist das als Kind nie aufgefallen, aber so im Laufe der Jahre habe ich dann gemerkt, dass das seltsam klingt. Gibt es später ähnlich nochmal, auch wieder bei Man at Arms, aber bei dieser Stelle, wo Thiele abgeschossen wird und dann schafft sie es gerade wieder, dann sagt er ja, siehst du, der Drache fliegt wieder ruhig. Und bei diesem siehst du, der Drache, dieser Übergang, das klingt ganz merkwürdig geschnitten. Das klingt nicht sauber.
Interessant. Ist mir nicht aufgefallen, muss ich gestehen.
Ja, hört nochmal rein.
Da hast du ein professionelles Ohr.
Genau. Ja, spannend. Auch bei der Suppenszene kommt mir auch vor, da passt auch irgendwie nicht alles zusammen, dann wenn wir dann auch gleich dort sein. Weil jetzt geht's ins Schloss. Dass Thiele hier wieder das Opfer ist, sozusagen die Einzige, die hier ihren Drachen nicht unter Kontrolle hat. Natürlich auch durch Fremdeinwirkung von Blasterhawk. Aber ja, das übergehe ich jetzt mal. Und mache den Rundown im wahrsten Sinn des Wortes, weil sie landen am Dach und müssen runter in den Keller, den Rundown im Schloss. Und genau, also fängt an damit.
Ja. Da haben wir zuerst noch die Szene beim Abendessen sozusagen, Skeletor mit seinen Bösewichtern sitzt und Grizzly auch den Bluff erklärt, das war nur ein Scheinangriff auf Snake Mountain, finde ich eine sehr gelungene Szene. Jörg, was sagst du?
Super Szene. Auch toll, kann man sich schön vorstellen, wie da so ein großes Gelage im wahrscheinlich Festsaal stattfindet. Super. Auch da möchte ich aber im Vergleich mit der Szene davor noch mal kurz anmerken, es wird ja da gesprochen, dass Skeletor nur darauf wartet, dass He-Man jetzt gleich angreift und dass er kommt. Er will ja, dass er kommt. Und dann versäumt er aber offenbar, Wachen aufzustellen, die ab und zu mal in den Himmel gucken, weil da fliegen Leute gerade auf dem Dach und das sieht keiner, das kriegt keiner mit. Das finde ich so ein bisschen, aber ansonsten ist das eine geile Szene.
Er soll ja kommen.
Na, Passetti ist super, er ist irgendwie leidenschaftlich und sadistisch zugleich, oder? So wie er da spricht. Und auch aufgefallen ist mir wieder eine schöne Geräuschkulisse, die Monsterkämpfe im Hintergrund, oder? Also eigentlich essen die zu Abend, die machen aber die ganze Zeit. Also dürften wildes Ritteressen sein daheim.
Die Monster sind super, auch dann am Dach sind sie super und später dann, wie sie alle schlafen, sind sie auch nochmal super, wie sie so monstermäßig schnarchen.
Ja, ja.
Da hört euch mal die Folge an und hört mal speziell auf die Monster, die sind wirklich sehr, sehr cool in der Folge. Cool finde ich es auch prinzipiell, dass Skeletor sich einfach mal vorbereitet auf den Angriff von He-Man, ja, und sich da wirklich Gedanken drüber macht und auch die Fallen setzt. Also er übernimmt diese Position des Verteidigers sozusagen gut und hat sich da einiges einfallen lassen. Hoffentlich gehen ihm nicht die eigenen Leute in die Fallen, denn wo sie sind, das erfährt man nicht. Ich hoffe, er hat es denen zumindest gesagt.
Genau, ja, und vor allem, die dürfte wirklich alle, keine Ahnung, im Vorgarten aufgestellt haben, weil von der ganzen Treppe, vom Dachgeschoss bis in den Keller runter, und He-Man ist ja auch die Treppen runtergelaufen, da war keine Falle zu sehen oder zu merken, oder zumindest tappen sie nicht hinein.
Genau. Ja, da kommt noch so ein Geplänkel zwischen Skeletor, Grislor und Hordak. Zuerst Skeletor mit Grislor eben, wo eben das erklärt und er sagt auch, sei nicht so ängstlich, Grislor, das passt nicht zu dir. Finde ich auch ein super Zitat. Und dann der Dialog mit Hordak, wie findet ihr den? Das ist auch bemerkenswert, finde ich. Vor allem Hordak, wie er hier dann agiert. Jörg, hast du da einen Gedanken dazu?
Auch da kann ich mich eigentlich nur wiederholen. Ich finde das toll gesprochen von Herrn Wessen und Herrn Passetti, einfach super spannend gemacht, auch sehr glaubwürdig gemacht. Dieses, du bist so sicher, erzähl doch mal, was hast du denn vor? Und ja, pass auf, jetzt erkläre ich dir mal meinen Plan. Ich will ja, dass er kommt. Dieses Begreifen beim Zuhören, dass er genau weiß, dass He-Man das schon irgendwie schaffen wird. Der kommt da rein, der umgeht die ganzen Sicherheitsgeschichten und die Leute, die nicht in den Himmel gucken und so, der kriegt das irgendwie gebacken, da ins Schloss zu kommen und das irgendwie zu deichseln. Und das weiß er und damit rechnet er. He-Man ist schlau genug und er ist aber darauf vorbereitet. Das ist einfach nur spannend.
Mhm. Und er überzeugt ja, und auch Hordak dann sozusagen. Und Hordak sagt ja dann auch, ich kann es kaum erwarten, das Schwert brennt mir in der Hand. Ich will gegen He-Man kämpfen, je früher, desto besser. Also mega, echt mega.
Ja, super geil. Genau das Zitat habe ich mir auch aufgeschrieben, weil so haben wir den Herrn Wessen wirklich noch nie gehört. So entschlossen und mit richtig viel Kraft in der Stimme. Echt cool. Und Skeletor antwortet ja dann, richtig Hordak, so ist es recht. Wenn wir He-Man hinter Gittern haben, kann nichts mehr unsere Macht gefährden. Dann... Wirklich erst dann bin ich der wahre König von Eternia. Da sind wir jetzt wieder, Olli, das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, da sind wir wieder bei dem Momentum, wo Skeletor einfach immer gleich reagiert, immer dann, wenn er He-Man hat, dann beachtet er ihn nicht, dann kümmert er sich nicht darum, hatten wir auch in dem Fünfteiler. He-Man ist ja schon verletzt am Boden gelegen und ist dann von seinen Freunden wegtransportiert worden, war ihm völlig egal, ja. Und dann macht er wieder solche Sprüche, ja, also natürlich ist He-Man eine Bedrohung für mich und für meine Macht, ja, das muss ich fast sagen, das hat mich an der Stelle wieder ein bisschen geärgert, weil ich es einfach noch so vor meinem geistigen Auge habe. Ja, Skeletor mit seinem Zauberschwert des Bösen hat He-Man schon zu seinen Füßen gehabt, ja, und ja, aber so ist er halt, unser Skeletor. Der wird sich nicht mehr ändern, auch in der letzten Folge nicht.
Der will ihn an einen Felsen schmieden.
Ja, genau.
Nicht töten. Und aber Hordak will das, kommt dann später vor. Da wird das sogar nochmal extra erwähnt. Hordak sagt, glaube ich, sogar, Skeletor will das ja eigentlich gar nicht, aber ich möchte dich töten.
Ja, genau.
Wenn mich nicht alles täuscht, ja. Ja, Skeletor, gut vorbereitet, schätzt die Situation realistisch ein und ist gar nicht so abgehoben. Das passt schon. trotzdem selbstsicher. Und jetzt kommt die Wache, der Sprecher ist, den wir vorher schon kurz in den Fokus gestellt haben, der Sprecher der ALF-Hörspielkassetten und RC. Und er berichtet von der Ankunft He-Mans. Und Skeletor ist He-Man aber einen Schritt voraus.
Und aber Olli, er hat sich die Anrede gemerkt, oder? Weil er kommt, er tritt auf und sagt, König Skeletor, Herr, ja, Mächtiger von Eternia. Habe ich super gefunden.
Ja, total. Es ist so eine andere Wache, weil vorher war es ja der Olden Dick, der Stinkor.
Ja, du, aber die Wachen haben es voll
die
drauf.
Die reden miteinander. Ja, die haben es voll drauf. Das stimmt, ja. Na gut, also Skeletor ist jetzt auf der Suche nach He-Man. Jetzt beginnt dieses Katz-und-Maus-Spiel. Ich habe mir hier nur aufgeschrieben, er sucht halt sehr auffällig. Wäre vielleicht cool gewesen, wenn er He-Man ein bisschen mehr in Sicherheit gewogen hätte. Wie seht ihr das, Dieter? Wie siehst du das?
Für mich beginnt hier die Folge wird hier wahnsinnig schnell und actionreich auch. Man hört das auch immer so Türquietschen und eilige Schritte im Hintergrund und unsere Helden bekommen jetzt auch Stress. Ja? Sie müssen jederzeit damit rechnen, dass sie entdeckt werden. Und jetzt beginnt sozusagen, wie nennt man das? Also ja, die
Verfolgungsjagd.
Ein bisschen so Verfolgungsjagd, ja. Also eigentlich fast schon wie bei Scooby-Doo, ja. Sie sind irgendwo in einem Haus und wissen nicht, hinter welcher Tür lauert jetzt der Feind oder wo, von welchem Gang kommt der her. Also für mich geht das Hörspiel jetzt hier wirklich so ins Grande Finale und das ist schon gut umgesetzt. Und das wäre halt nicht so möglich, wenn jetzt Skeletor da irgendwie ja, anders agieren würde. Was sagst du dazu, ja. Jörg?
Genau, wie findest du da die in Szene, also das wird ja oft sehr dynamisch in Szene gesetzt auch, also die Dynamik der Geschichte wird einfach super umgesetzt, finde ich.
Ich finde auch, dass die Geschichte jetzt, also direkt Anfang Seite 2 überhaupt erst so richtig losgeht. Jetzt kommt die Dramatik, He-Man ist da, Skeletor weiß es. Und ich hatte ja vorhin noch gesagt, dass da keiner in den Himmel guckt. Ich meinte, das habe ich ein bisschen doof formuliert, ich meinte natürlich, dass von den Monsterkämpfern jemand in den Himmel guckt, weil das scheint ja nur eine normale Wache zu sein. Und die sollte ja eigentlich die Klappe halten, weil die ja eigentlich dafür sein müssten, dass He-Man sie und den König und Königin befreit. Aber da geht's richtig los. Die Wache kommt, ey, da ist was gelandet. Das kann nur He-Man gewesen sein. Ihr habt euch nicht getäuscht. Das war kein großer Vogel, das war He-Man. Und Skeletor weiß Bescheid, er weiß genau, was los ist. Einfach klasse, super spannend. Da geht's richtig los.
Und es verschränkt sich so richtig schön. Also während Orko, also da, sie geht ja da zum Speiseaufzug und sie gehen da ein paar Stockwerke nach unten mit dem Speiseaufzug oder fahren. Orko biebt sich natürlich, He-Man sucht einen anderen Weg. Und trifft dann auf Hordak und so. Und während Orko zum Beispiel da noch irgendwie so prahlt, hört man schon Skeletor im Hintergrund schreien. Also oft war es früher so Szene für Szene, aber hier geht alles übereinander und das gefällt mir so gut. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, wie toll ich das finde. Und deswegen hat diese Folge für mich auch wirklich ein Stellungsmerkmal, weil das einfach ganz was Besonderes ist, finde ich.
Ja, dann muss ich halt doch wieder das Haar in der Suppe suchen, Olli, und das mal rausziehen.
In der Suppe?
ja. Nein, weil...
Die Vase in der Suppe möchtest du suchen?
ja. Zur Suppe habe ich auch noch eine Theorie, die sage ich dir dann gleich. Nein, aber weil du gesagt hast, He-Man nimmt einen anderen Weg und wird dann von Hordak aufgespürt. Das... Also wie gesagt, ich bin jetzt ein Erwachsener, ich achte auf solche Sachen, jedem Kind wäre es wahrscheinlich egal, aber warum nimmt He-Man jetzt da einen anderen Weg? Der könnte doch genauso gut durch den Schacht einfach nach unten gehen. Schon klar, man will eine Konfrontation He-Man-Hordak, aber die hätte man ja auch so auflösen können. Ja, Hordak kommt halt ins Gemach von Prinz Adam, da sind sie ja, glaube ich, und und überrascht He-Man. Die anderen können gerade noch flüchten durch den Schacht und He-Man muss halt Hordak aufhalten und fesseln. Das hätte ich ja eigentlich noch spannender gefunden, als wie He-Man geht aus irgendeinem fadenscheinigen Grund einen anderen Weg und trifft dann auf Hordak.
Ja, wobei ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein breiter Kerl in so einen kleinen Schacht reinpasst,
Ach so,
oder?
meinst du?
Vielleicht. Ja, außerdem drängt die Zeit. Ich glaube, das
Naja.
kommt schon auch raus, dass einfach schon Skeletor vor der Tür steht und He-Man entscheidet sich kurzfristig, glaube ich, dafür, dass er da jetzt abhaut, weil sonst wäre es sich vielleicht nicht mehr ausgegangen und
Ja,
hätte seine
aber,
Freunde dann mit
ne.
reingeritten.
Aber er, ja. Naja, jedenfalls habe ich es cool gefunden, dass Adam da einen Speiseaufzug in seiner Suite hat. Das würde ich mir auch wünschen. So, wo man einmal
Das
klingelt
wäre.
und dann kommt der Hirschbraten da raufgefahren.
Ja, wer wünscht sich das nicht? Ja, was mir ist noch aufgefallen, dann in der Szene, wo He-Man von Hordak aufgespürt wird, dass es dann, dass man die Fesselgeräusche hört, das Gafferbandel, sagen wir, also das Tape.
Genau.
Finde ich auch cool, dass das einfach da so herumliegt und
Also entweder
macht.
hat er ein Leintuch zerrissen, das ja, der
Ja,
Stoff
das kann auch
zerrissen und
sein,
mit
ja.
dem Hordak gefesselt, oder er hat ganz klassisch wie ein moderner Bösewicht einfach ja das gute alte Ducktape da abgezogen und Hordak damit gefesselt. Ist mir auch
Aber er macht
aufgefallen.
trotzdem einen Knoten rein, weil das
Naja.
sagt er zumindest.
Sicher, sicher ist sicher.
Er hat einfach Hordaks rotes Cape zerrissen.
Das kann auch sein.
Das kann auch sein. Ja, Jörg, bitte sag doch noch was, deine Gedanken zu dieser Szene oder zu diesen ersten Szenen da.
Also das mit den Gemächern, ihr habt ja gerade darüber gesprochen, warum He-Man nicht auch in den Liftschacht gegangen ist. Das kann einerseits daran liegen, dass er vielleicht einfach ein bisschen zu groß dafür ist oder zu breit. Andererseits aber auch, dass der Schacht ja schon recht voll ist. Die sitzen, die stehen da irgendwie in diesem Lift. Dings da drin in diesem Essenslift. Vielleicht hätte er da auch einfach nicht mehr reingepasst. Und zum anderen wollte er vielleicht eben auch dafür sorgen, dass die in jedem Fall fliehen können, während er die anderen aufhält. Also das finde ich eigentlich sehr nachvollziehbar, dass He-Man da zurückbleibt und sagt, komm, macht euch vom Acker, ich kümmere mich hier oben darum, dass das läuft schon irgendwie. Ich krieg das schon irgendwie gebacken. Und die Szene mit dem Hordak-Kampf, ja, ihr nennt das immer so schön, He-Man ist der Machtschädel. Übrigens ein tolles Wort, kannte ich vorher nicht. Das ist er hier. Also He-Man ist sehr überheblich und ich finde das jetzt nicht nur in der Szene, einfach generell, wenn He-Man überheblich ist. Ich finde, das steht ihm nicht. Das macht ihn eher unsympathisch. So, hahaha, mit dir wische ich doch den Boden auf. Du hast da keine Ahnung, mit wem du es hier zu tun hast. Ich bin He-Man und du bist nichts. Und das, ich weiß nicht, das. Ich mag ihn so nicht, so ich will ihn so nicht hören.
Genau, da bin ich, da sind wir d'accord, ja, da gehen wir genau, da sind wir genau deiner Meinung. Wir mögen das ja eigentlich auch nicht, deswegen streichen wir es so raus. Der Machtschädel natürlich auch die Äquivalenz zum Machtschädel von Grayskull, da kommt das eigentlich her, dass das sozusagen wie ein riesiger Machtschädel ausschaut. Das wird mal gesagt.
Ja, es
Und
ein Totenschädel ist, wo die Macht von Eternia drin steckt, ja.
genau. Und daher kommt das, aber ich mag das auch nicht. Es ist nicht authentisch eigentlich für die Figur. Das ist
Also,
halt Hörspiel-like.
es ist der Hörspiel-He-Man und das haben wir schon, also seit den ersten Folgen immer wieder mal, dass er da einfach so prahlerisch ja, sich gibt und was eigentlich jetzt nicht besonders heldenhaft ist. Also, das ist eben das, Jörg, was du auch sagst, was uns halt immer auffällt und was wir so besonders hervorstreichen, dass das zu so einem makellosen Helden einfach nicht passt, ja, dass er da so prahlerisch und so agiert und die seine Gegner so runter macht, ja.
Ja, vor allem, es passt auch generell nicht zu dem übrigen Hörspiel He-Man, weil sonst ist er immer sehr kollegial und er stürzt sich für seine Freunde in jede Gefahr. Das wird ja auch in einer Hörspielfolge gesagt. Er denkt nicht lange drüber nach, er handelt einfach, wenn es Probleme gibt und so. Und dann ist er so ein bisschen, ja, so, wer bist du eigentlich so? Geh aus dem Weg, du hältst mich nur auf. So, ach komm, ja, dann putze ich dich eben weg, wenn du nicht gehst. Das passt nicht zu dem, zu den 90%, die man ihn sonst hört. Es ist wie ein anderer Charakter.
Durchaus. Eine Frage hätte ich noch. Kann es sein, dass He-Man noch nie Auge in Auge mit Hordak gekämpft hat? Das habe ich, glaube ich, also mir wäre das nicht aufgefallen. Ich glaube, bei Planet Eternia haben sie es gesagt, beziehungsweise beim Himanischen Quartett, die das ja auch schon mal toll besprochen haben, das Hörspiel. Wenn das so ist, dann hätte man es vielleicht sogar noch ein bisschen besser in Szene setzen können. Also
im direkten Duell glaube ich nicht. Also nicht, wirklich nur die zwei gegeneinander, kann ich mich jetzt auch nicht erinnern.
Nee, also es gab definitiv Szenen, in denen He-Man und Hordak insgesamt mitgekämpft haben. Vielleicht auch direkt gegeneinander, das wird da nicht so konkret rausgestellt. Beispielsweise beim ist das 31? Doch, Pyramide der Unsterblichkeit, ist das noch, wo sie die einfangen am Ende? Da könnte es sein, dass die auch mal direkt gegeneinander kämpfen, aber es wird nicht hervorgehoben. Aber
ein Fußtritt kriegt er mal als Geist. Der Hordak vom He-Man.
Stimmt.
Aber ich glaube, so Mano a Mano, also nur die beiden, das gab es vorher nicht, nein.
Ja, aber das hätten wir uns bei Das ewige Feuer gewünscht, oder? Da so einen Höhepunkt, He-Man gegen Hordak, das wäre doch richtig geil gewesen.
Ja.
Hast du absolut recht, ja.
Ja, wobei hier machen sie das ja alles kaputt, weil der Kampf dauert keine 5 Sekunden. Der putzt den so weg, also He-Man putzt Hordak so weg. Und das finde ich dann auch wieder so schade, dass so keiner mal zumindest ein bisschen was entgegenzusetzen hat.
Na gut, kommen wir zur Suppenszene, liebe Leute. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Dieter, was sagst du zur Suppenszene?
Naja, zwei Sachen sind mir aufgefallen, Olli. Da bin ich jetzt gespannt, was sie dazu sagt. Einerseits Stinkor ist, ich bleibe beim Stinkor, mir gefällt das.
Ich sehr gern.
Also der Stinkor, der ist ja sehr besorgt um seine Suppe. Er sagt irgendwie so, oh, meine Suppe, wie wenn er bloß nicht will, dass der irgendetwas zustößt. Und Man at Arms sagt, er stinkt nicht. Jetzt, Olli, meine Frage an dich. Braucht er vielleicht diese Suppe, um zu stinken? Meinst du, ist das so eine Kohlsuppe, wie bei Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe?
Super, super Idee, dass das eine Kohlsuppe ist, die den Stinker noch stinkiger macht.
Ja, also, es muss doch
wahrscheinlich
so sein.
Ist es so, ja.
Zum Schluss stinkt er ja dann auch. Also da hat er wahrscheinlich noch im Fallen, wie er halt ausgenockt wurde, der ist ja dann in der Suppe gelegen wahrscheinlich am Boden. Und
ja, ausgenockt also, wurde er auf jeden Fall ziemlich cool. Also wie mit dem Topf auf dem Kopf, so wie in einer schönen klassischen Bud Spencer-Szene.
Ein Gusseisen verbiegt sich nicht.
Genau.
Ja, Jörg, was sagst du zur Suppenszene?
Ja, die ist reichlich albern. Also zum einen ist dieses Geräusch, wenn der Topf den Kopf von Stinkor trifft, ist es mehr so ein Pöck irgendwie. Und das klingt nicht so, als würde da jemand bewusstlos oder auch nur benommen werden, sondern
stimmt,
es klingt wie, hey, warum schlägst du mich so? Was soll der Quatsch? Hör auf damit. Ja, also die Szene ist albern. Also da stehen die Masters in der Küche. Und er hat Angst, dass seine Suppe überkocht. Und dann kommt auch noch Tila und sagt, hey, helft nicht den Bösen, ihr gehört zu uns, ihr seid die Guten, also helft gefälligst uns. Also es ist einfach nur dumm. Es tut mir leid, die Szene ist blöd.
Und der Stinkor will den Köchen befehlen, sie sollen gegen die Masters kämpfen. Ja, also irgendwie eine ganz skurrile, komische Szene. Bin ich auch dabei.
Der Olendieck spielt ihn, Entschuldigung.
Passt auch nicht so richtig zusammen, oder? Naja, auch die von der Zusammensetzung finde ich, vom Skript her passt es nicht. Also das ist total irre, das ist irgendwie voll durcheinander gewürfelt. Der eine kommt in die Szene und sagt irgendwas, was eigentlich gar nichts zur Debatte steht, mit der Suppe, die ausgeschüttet ist und ganz merkwürdig. Die Vase Muss nicht Stinko irgendwann auch mal in der Vase sitzen, vorher schon mal?
Nee, das ist Leech.
Das ist Leech.
Ah, das ist Leech, okay. Die armen Hordekämpfer. Also Stinko ist ja eigentlich, aber irgendwann schon mal, oder? Whatever.
Aber ja. Na, aber da gebe ich Jörg recht, dass die Szene, die, also sie ist ja nicht mal lustig, die also unfreiwillig komisch, weil es passiert jetzt auch kein großer Gag oder so. Sie ist einfach nur skurril und passt nicht wirklich rein.
Genau, und zu allem Überfluss ist natürlich der Koch von Douglas Welbert gesprochen, der im Normalfall den Meckerneck spricht. Und auch das ist, wenn es schon verwirrend ist, dann ordentlich. Das haben sie sich hier wahrscheinlich als Maßstab gesetzt. Gut, Suppenszene.
und Douglas Welbert sagt noch, wir haben uns schon einiges überlegt, wir wollten Skeletor eh schon etwas auswischen und Tila sagt dann auch, es passt auch nicht rein. Wenn das ein Angebot sein ja. soll, ich ja. komme gern darauf zurück.
Genau.
Völlig irre, ja.
Ja, als hätte sie zum Essen eingeladen oder sowas.
Ja, genau, ja. genau.
Genau, das ist auch ein Zitat, das du mal rausgeschnitten hast, gell, Dieter?
Übrigens, wir hatten das ja. gerade beide angesprochen, ich glaube, Dieter, du warst dass hier diese zweite Stelle ist, in der das so seltsam geschnitten ist, mit Man at Arms, wenn er sagt, na los doch, außerdem fängt Stinko an zu stinken. Da ist auch wieder dieser Übergang so merkwürdig aneinander geklebt.
Also bei Man at Arms hatten wir schon vermutet, dass der vielleicht bei einigen Folgen wirklich nachträglich reingeschnitten wurde, weil es eben auffällig ist, dass es oft bei ihm mal, dass es nicht passt, dass es nicht irgendwie, dass er sich nicht organisch in eine Szene einfügt.
Gut rausgehört, das kann durchaus sein, ja. Jetzt, wo du es sagst.
Genau, ist fast anzunehmen, ja. Na gut, weiter im Text. Ja, Tila und Man at Arms stoßen dann wieder auf He-Man. Das finde ich auch wieder sehr dynamisch. Also sie trennen sich, treffen dann quasi auch wieder zusammen. Und das ist eine feine Sache.
Und He-Man ja, ist eigentlich auch immer unter Strom, oder? Immer auch sehr...
Ja.
Ja, richtig aufgeregt und also das ist auch auffällig. Also ich muss dazu sagen, das nehme ich jetzt meinem Fazit vorweg, mir gefällt Norbert Langer insgesamt sehr gut, weil er wirklich richtig gut ist in den Szenen, auch schon ganz am Anfang, wie Man at Arms die Beamzellen erklärt, da ist er richtig begeistert von dem Plan und so. Und auch hier, also man kauft es ihm richtig gut ab. Also da, das passt wirklich gut.
Ja, wir sind dann im Geheimraum von Adam und Tila sagt so staunend, was für ein Versteck. Und sogar Licht brennt darin. Ein Bett, Vorräte, Waschbecken, ein Schrank, Werkzeug, Getränke, alles da. Also der spielt alle Stücke, dieser Raum. Und Adam, wirklich ein großer Handwerker, muss man sagen.
Und Versorgungsleitungen mit Starkstrom wahrscheinlich, damit auch Beamzellen angeschlossen werden können. Ja. Du, das ist ein Panic Room.
Ja.
So ein Atomschutzbunker.
Mhm. Genau, auf alles vorbereitet. Und ich hoffe, die Sachen sind nicht abgelaufen und... vielleicht war es auch das, was dann Man at Arms gerochen hat. Nicht Stinko, aber der stinkt in der Folge nicht, sonst die ganzen abgelaufenen Lebensmittel da in Adams Raum, den er schon seit 20 Jahren nicht mehr betreten hat.
Ja, ne, er beginnt naja, dann zu stinken, aber ja.
Achso, Jörg, was ja, sagst ja, du? Weil er weiter ist.
Ja, das ist die Szene, also, über die wir gerade sprachen. Ne? He-Man hat das als Junge gebaut und so. Ja, da kann man jetzt mit 1000 Fragen kommen. Würde das nicht bedeuten, dass He-Man schon als Junge im Schloss gelebt hat? Warum fällt da Tila nichts auf? Findet die das nicht seltsam? Der junge He-Man im Schloss, warum hat die das nie mitgekriegt? Bla bla bla. Also kann man jetzt ewig drauf rumreiten, aber ich denke, da wurde einfach versäumt, das ordentlich zu verklausulieren, wie das gemeint ist.
Jörg, weil ich es gerade sehe, ich habe das... sogar hier noch extra an dieser Stelle herausgeschrieben, weil wir vorher darüber diskutiert haben. Man at Arms sagt, so, das hast du also als kleiner Junge eingerichtet, so anerkennend, nicht schlecht. Also, aber hier ist Tila in der Szene dabei. Von daher ist das die Auflösung sozusagen zur Frage von vorher. Also es ist tatsächlich die Stelle, wo Tila dann stutzig werden müsste.
Mhm. Genau.
So, wie wir es vorher besprochen haben, Olli. Genau.
Nur vorher haben wir gesagt, möglicherweise hat es Thieler nicht direkt mitbekommen, ja, weil ja in der vorherigen Szene war Thieler nicht dabei. Aber jetzt ist sie dabei und mein Arm sagt es wortwörtlich und spricht ihn direkt an.
Deswegen ja, also es ist ja auch ungeschickt, dass man nicht abends das so anspricht vor Thieler. Aber ja, das hat Jörg vorhin schon ausgeführt in dieser Szene. Da müsste Thieler sagen, Moment mal, Hiemen, du warst als Junge schon hier. Mhm. Vor allem, weil wir auch in den Vorfolgen auch immer wieder so Szenen gehabt haben, wo Thieler dann so ein bisschen was hört, hey, was quatscht ihr da, was habt ihr da für ein Geheimnis, ich komme euch schon noch dahinter, und da reagiert sie gar nicht, ja. Also das ist nicht ganz, passt nicht gut rein.
Genau, deswegen gehen wir gleich wieder weiter, die Maschine wird zusammengebaut und wir kommen wieder zu Skeletor, der tobt vor Wut, weil seine Mannen versagen. Also ist auch großartig, wie Skeletor hier wie wahnsinnig sagt, König Skeletor, wie kann ich König sein, wenn He-Man hier ein- und ausgeht und ihr nicht fassen könnt? Das ist super. Und er nennt Hordak einen Narren, der sich von ihm fesseln lässt. Also
er sagt, Hordak, endlich, wo bist du so lange geblieben? Es ist längst heller Tag. Und er überdehnt die Worte so, aber du lässt dich nicht blicken, so wirklich wie, so, hey, warum kommst du so spät nach Hause, ja, wieder die ganze Nacht durchgezecht.
Ja, und dann kommt ja Orko in die Szene und da sagt er dieses großartige, Orko, dieser Winzling, wo das Ling so betont. Er ist weg.
Ja, der ist einfach fuchsig wie die Sau gerade, das hört man sehr deutlich raus, der ist böse. Der ist enttäuscht.
Ja.
Hervorragend.
Es ist ja, super. Und er hat auch guten Grund, enttäuscht zu sein, weil He-Man in keine einzige Falle getappt ist. Und ja, ich habe sie vorher schon angesprochen, aber so wirklich, was da für Fallen aufgestellt wurden oder was sie sich da überlegt hat, das wird nicht wirklich aufgeklärt. Also ja. Hm. Im Schacht oder im Speiseschacht, an den hat er wahrscheinlich nicht gedacht, aber ansonsten, ja, das hätte man irgendwie wahrscheinlich schon noch irgendwie reinbringen können. Und wenn es nur so eine Geschichte ist, dass halt jemand sagt, Vorsicht, da ist eine Falle, dort lauert, keine Ahnung, dort lauert Monstroid, keine Ahnung.
Das wird nicht erklärt, aber was super erklärt wird, ist, warum Orko nochmal auftritt. Und das gefällt mir auch wieder sehr, sehr gut, weil er hält hier die Evils zum Narren. Hier begreift aber Skeletor sofort, dass das Orko nur deswegen machen kann, damit sozusagen He-Man Zeit herausschindet oder Orko für He-Man Zeit herausschindet und He-Man dann die Gefangenen beschreiben kann. Das finde ich auch wieder sehr, sehr cool.
Unbedingt, ja. Na, ist auch wieder sehr schlau. Also man merkt, die Helden haben einen Plan. Skeletor hat auch einen Plan, aber der funktioniert nicht. Aber der Plan von unseren Helden, der funktioniert ganz gut.
Ja.
Auch das finde ich ja gut gelöst. Also einerseits Orko als Ablenkung, andererseits aber auch, wir haben schon drüber gesprochen, die Szene in der Küche und der Koch Mekanek sagt ja auch noch so, wir möchten gerne Skeletor 1 auswischen. Also auch hier wird man sozusagen schon darauf hingeführt, dann sollen die Köche doch den Wachen etwas ins Essen mischen oder ins Getränk mischen, dass die einschlafen. Also das ist wirklich, das hat alles Hand und Fuß, was sie da machen. Wirklich gut. Da großes Kompliment an HG Francis, der hat bis auf ein, zwei Ungereimtheiten hier wirklich einen guten Handlungsstrang, einen wohldurchdachten gemacht.
Mhm. Ja, Ja, Jörg, magst du vielleicht da nochmal was sagen, bevor wir dann zum Schlusspunkt kommen?
Ja, gerne. Ich finde die Szene auch toll. Wurde auch gerade schon gelobt, Peter Passetti als Skeletor einfach super. Wie er dann so König Skeletor, so völlig desillusioniert und ungläubig. Der hat gerade begriffen, dass er jetzt ein großes Problem hat. Und das wird einfach super gespielt. Ich finde, das habt ihr auch schon beide gesagt, mit den Fallen, dass da Skeletor so viele vorbereitet hätte, aber man hört und sieht irgendwie keine, beziehungsweise He-Man und die anderen können mehr oder weniger, wie sie wollen, durch das Schloss durchlaufen. Ich meine, jetzt befiehlt er gleich Hordak, er soll hunderte Hordetrooper einsetzen, dass auf keinen Fall die Gefangenen entkommen, dass sie bewacht werden. Ja, hätte er das mal einen halben Abend vorher befohlen, dann hätten überall die Hordetrooper rumgestanden und hätten vielleicht verhindert, dass He-Man überhaupt ins Schloss kommt. Oder ihn zumindest früher entdeckt oder immer sagen können, wo er gerade ist, über Funk oder irgendwas. Und das sind dann so diese Kontinuitätsfehler, wo man dann sagen muss, ja, das gibt dann in der Endnote dann leider Punktabzug, weil wo sind denn die ganzen Fallen? So, das hätte die Spannung viel, viel höher gehalten, viel länger hochgehalten, weil wenn man mit dem Hörspiel durch ist, muss man sich dann eben fragen, ja, wo waren denn die Fallen? Wo waren denn die Wachen? Wo waren die Monsterkämpfer, als man sie aus Sicht von Skeletor gebraucht hätte? Aber wir sind ja jetzt noch mitten im Hörspiel. Aber da fängt das eben an, dass man so beginnt, sich zu fragen, Moment mal, wo sind die Fallen? Warum hat das alles so gut geklappt für die Guten? Aber wir sind jetzt noch mitten im Hörspiel und super Szene, einfach toll. Außer Orko, wenn der auftaucht und die Bösen veralbert, das hat für mich immer so ein bisschen was von Slapstick. Also bis zu dem Moment, wo Orko auftaucht, finde ich das super. Aber dann wird es für mich wieder eine Spur zu albern. Weil das hat immer so ein bisschen was von den Three Stooges, wenn Mo die beiden mit den Fingern in die Augen piekt oder irgendwas und die sagen dann, aua. Irgendwie so ist das dann mit den, oh, er schießt, da ist er, oh nein, er ist links, oh doch, da oben. Das muss nicht sein.
Ja, zumindest schießen sie sich nicht gegenseitig ab. Das ist ja schon mal
relativ schlau. Weil dann Monsterkämpfer schlau genug ist zu sagen, nein, nicht schießen, ihr verletzt euch gegenseitig. Ja, also eben, da,
ja, also auch das ein Novum.
Ja, also auch die denken mit in der Folge, ist wirklich unglaublich. Ja. Nein, Jörg, da gebe ich dir recht, das haben wir auch schon festgestellt, also Orko, der ja in früheren Folgen wirklich auch, ja, in vielen Folgen auch eine Ernsthaftigkeit transportiert, natürlich auch immer für die Gags sorgt, aber zwischendrin halt auch mal mitgelitten hat oder auch mal ja, der Held war, der ist in dieser Folge ja nur der Clown und für den Klamauk zuständig. Das ist ein bisschen schade, weil ich mag ja Orko als Charakter sehr in dem ganzen Masters-Kosmos, weil der ist einfach ein Charakter mit viel mehr Tiefgang, als er jetzt in den letzten Folgen dargestellt wurde. Aber insgesamt finde ich, hat auch die Orko-Szene ganz gut gepasst, weil es nochmal herausstreicht, ja, Orko macht das einfach gut, ja, er lenkt die Kämpfer ab, er schafft es, Skeletor wirklich voll die Aufmerksamkeit von Skeletor auf sich zu ziehen, seine ganzen Monsterkämpfer, die jagen nur ihm hinterher und insgesamt finde ich die Szene schon sehr gelungen. Und die Monsterkämpfe sind auch wieder super, wie sie, also das kann man sich, da kann man sich gut hineinfühlen, wie die jetzt eben hinterherjagen und immer wieder sowas dahin murmeln, hat gut gepasst.
Da würde ich dir in dem Punkt zustimmen, mich stört nur dieses Klamaukige. Ne, wenn Orko, ich bin hier, nein, ich bin da, nein, ich bin hier, ich bin jetzt da hinten. Wenn das nicht gewesen wäre, sondern wenn er einfach sozusagen vor denen wegläuft, sich immer wieder umbeamt oder so und die rennen ihm hinterher, dann hätte ich das in Ordnung gefunden. Aber es ist eben dieses Three Stooges-mäßige, dieses Alberne, das finde ich halt nicht gut an der Szene. Ansonsten stimme ich dir zu, die Ablenkung ist völlig in Ordnung.
Für Skeletor reicht es zumindest, weil der somit bringt der Skeletor völlig aus der Fassung und auch das transportiert Passetti wieder ganz, ganz, ganz hervorragend und wie der da so richtig am Schluss dann durchdreht und und seine Laune komplett verfliegt, wo er noch so selbstsicher war bis dato. Und dann merkt er, oh, es wird eng. Sie haben es tatsächlich geschafft und sind bis zu den Gefangenen vorgestoßen. Mhm. Und das ist einfach großartig.
Na, das ist jetzt genau der Moment, Olli, also wo Orko beamt sich weg und Skeletor sagt noch so, oh, dieser Winzling, er ist weg. Das wird er mir büßen. Und dann dämmert es ihm so richtig, schnell hin zu den Gefangenen. Begreift ihr denn nicht? Nein, was denn? Was ist los, Skeletor? Orko hat dieses Durcheinander nur angerichtet, um von den Gefangenen abzulenken. Also das ist wirklich ganz großartig gemacht und da, liebe Leute da draußen, hört euch da den Peter Passetti an in dieser Szene. Also ganz großes Kino, wie er das macht. Und da hört man so richtig, wie es bei Skeletor Klick gemacht hat. Oh, verdammt, das war nur eine Ablenkung. Jetzt müssen wir aber schnell das Schlimmste verhindern und wenigstens unsere Geiseln sichern. Richtig, richtig gut.
Genau, und dann bemerken sie, die Zellen sind leer und Orko taucht nochmal für einen Gummizellen-Mäusekönig-Schlussgag auf und ich glaube, die letzten Worte gehören aber dann nochmal Skeletor, oder? Wo er dann nochmal schreit, schnappt ihn euch, ich befehle es, ich, Skeletor, euer Herr und König. Ich glaube, so geht's zu Ende, wenn mich nicht
alles täuscht. Nee, Orko gibt noch sowas wie das... Oder so, dass man eine Gummizelle für ihn frei hätte.
Okay, es ist andersrum. Okay, alles klar. Ja, dann sind wir eigentlich durch.
Genau, und da bin ich, Jörg, da bin ich wieder bei dir. Also, dass Orko ganz zum Schluss nochmal auftaucht und nochmal Skeletor verhöhnt, hat mir nicht so gut gefallen. Also, wenn da Skeletor und Hordak einfach in ihrer... die mit der Schlappe, die sie erleiden haben müssen, in ihrer Niedergeschlagenheit da sich noch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Schuld zuschieben oder so. Ja, du, Tollpatsch, hast dich ja fesseln lassen oder so, das wäre viel besser gewesen als jetzt. Jetzt kommt Orko nochmal und macht nochmal einen blöden Klamauk. Also das hätte ich gern gehört, so Skeletor und Hordak, die sich vielleicht so ein bisschen böse aufeinander sind, dass sie das nicht verhindern haben können.
Gut, jetzt haben wir wieder 2 Stunden Minimum analysiert und philosophiert und viel untergebracht. Daher fällt mein Fazit, ich beginne da mal damit, wieder relativ kurz aus, da ja schon das meiste gesagt wurde. Ich hätte ganz gerne noch das Königspaar gehört, muss ich ganz ehrlich sagen, in einer Sprechrolle. Das hätte das auch noch aufgewertet. Wie sie, so, weil darum ist es ja gegangen, dass man das Königspaar befreit. Aber ansonsten finde ich diese Folge einfach genial. H.G. Francis beweist hier einfach, wie gut er sein kann und wie rasant und spannend er erzählen kann. Und das mitten in einem Fünfteiler. Und das auch, obwohl die Handlung nur eigentlich an 2 Orten spielt, wenn man jetzt die Drachenszene weglässt, da bin ich wirklich stark beeindruckt. Und auch eben diese vielen, vielen Erklärungen und Logiken und den Tiefgang, der dadurch bei den Figuren irgendwie nochmal erzeugt wird, das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Zusätzlich natürlich mit dem, dass Passetti aka Skeletor sehr, sehr viel mitsprechen darf und meisterhaft natürlich hier wieder abliefert. Das hebt einfach das seine Folgen im Niveau nochmal um einiges rauf. Du hast das schon angesprochen, Jörg, Skeletor hätte natürlich auch so eine Beam-Maschine schon mal erfunden und hätte ja dann sozusagen auch mit seiner Beam-Maschine, wenn er die noch gefunden hätte, die Gefangenen dann wieder zurück beamen können oder so. Aber ja, das haben wir jetzt kurz auch schon angeschnitten und ja, so grundsätzlich passt das natürlich. Aber es gehört angesprochen, ja, und Orko, habe ich mir gedacht, der kann ja eben auch die Leute eigentlich irgendwo mitnehmen, da müsste er halt vorher nochmal aus der Quelle der Zauberkraft trinken. Also so hätte man das natürlich auch lösen können, dass Orko nochmal nach Trolan fliegt oder Toller und aus der Quelle der Zauberkraft trinkt und dann die
du meinst, Gefangenen mitnimmt. Dass er sie rauszaubert, oder wie? Oder?
Na, er kann ja jemanden mitnehmen beim Beamen. Das kennen wir ja auch aus, was ist es, Folge 7 oder so.
Ja, Doppelgänger,
oder?
Ja.
Genau. Mhm. Und ja, das war es eigentlich schon wieder. Von meiner Seite, vom Fazit her, das sind noch ein paar Gedanken, die mir zusätzlich noch außerhalb des Plots ein bisschen eingefallen sind. Dann reiche ich die Staffel weiter an den Jörg.
Okay. Die Folge ist eine spannende Hetzjagd durch das Königsschloss. Es gibt nur wenige Momente, in denen einfach nur rumgelabert wird. Und wenn miteinander gesprochen wird, dann sind das wirklich spannende Szenen. Alles andere ist Action, Action, Action. Die Musiken sind klasse, die Sprecherleistungen sind top. Vor allem Peter Pasetti glänzt. Spannend finde ich die Geschichte, wie anfangs schon gesagt, auch. Und deshalb würde ich eigentlich gerne eine 10 von 10 geben. Aber dann gibt's eben auch so ein paar Negativpunkte. Vor allem, das hatte ich gerade schon gesagt, mit den Wachen, mit den Horde-Troopern. Wenn die da rumgestanden hätten überall, wahrscheinlich zu Dutzenden am besten, dann hätten die wahrscheinlich, also die Guten mit den Gefangenen, gar nicht bis hin zur Bienenzelle durch die Gänge laufen können. Da wäre viel verhindert worden. Als Kind fiel's mir nicht auf. Da habe ich nur gemerkt, oh, alles spannend, alles Action, hoffentlich geht das gut. Als Erwachsener fällt mir dann schon auf, hey, Moment mal, wo waren denn die Fallen? Und das sind dann so diese Mechanismen, die mir die Folge dann, was die Punkte angeht, ein bisschen kaputt machen. Dann gibt's so Kleinigkeiten wie Schnittpatzer bei Man at Arms oder die Szene am Schluss, in der Orko die Bösen ablenkt. Das ist mir einfach zu albern. Hätte man das einfach weggelassen und Skeletor stellt einfach so fest, dass gerade einfach alles total schief gelaufen ist und schnauzt seine Untergebenen an und beleidigt noch Hordak oder irgendwas, hätte mir das, glaube ich, viel, viel besser gefallen. Was ebenfalls ein bisschen hinzukommt, ist, dass diese Folge eigentlich nur dann wirklich gut funktioniert, wenn man sie im Kontext mit den anderen 4 Folgen des Fünfteilers hört, weil sonst der Aufbau und der Schlussteil der Geschichte fehlt. Und ja, jetzt weiß ich nicht, soll ich schon die Bewertung sagen oder mache ich das gleich?
Ja, ich habe mein Ranking vorher vergessen. Ich werde das dann hinten noch anhängen.
Okay. Also wegen all dem gebe ich keine 10 von 10, sondern nur eine 9 von 10 für Krallen des Bösen.
Passt. Naja, Olli, aber dann liefere jetzt dein Ranking noch nach. Also
ja, das mache ich sehr gerne. Sie passt sehr, sehr gut zu Jörgs Ranking, denn auch ich gebe diese Folge eine 9 von 10. Und du hast das sehr, sehr richtig erkannt. Ich schließe mich vollkommen an. Applaus für dich, dass du hier auch eine 9 gibst. Gefällt mir sehr gut.
Ja, wunderbar. Ja, dann darf ich schließen. Also für mich ist das die Folge der schlauen Ideen, die Folge der irgendwie Oldschool-Musikthemen. Ich habe mich wirklich zurückversetzt gefühlt. Kann mich auch erinnern, so wie sie den ersten Angriff abschlagen oder zurückschlagen, wie sie über den Geheimgang im Skeletor-Schlafgemach reingekommen sind. Da hört man dann auch wieder dieses Musikthema, nicht das Heldenthema, aber immer das, wenn die Helden so einen Zwischensieg erreichen. Also irgendwie war das wieder im Vergleich zu den letzten Folgen, war es wieder von der Musik her so ein Gefühl wie bei den allerersten Folgen. Genau, überhaupt überdurchschnittlich gute Sprecherleistung, wirklich von allen, finde ich sehr gut. Das Monsterkämpfergemurmle, muss man sich echt, die Folge muss man sich 2 oder 3 Mal anhören, da sind wirklich lustige Sachen dabei. Also von der Seite her wirklich sehr, sehr gut. Und Pasetti blüht auf, ja, haben wir schon gesagt. Und auch, habe ich auch angeführt, für mich auch Norbert Langer wirklich, wirklich großartig hier. Ja, und die ganze Geschichte, die Story, wirklich wie Hollywood-Kino, ja, ganz eine gute Sache, viele überraschende Momente und das kommt wirklich gut und erfrischend an nach der, sag ich mal, doch etwas langatmigen und langsamen Folge, die wir vorher hatten. Also das alles wirklich super. Für mich waren zwei Sachen komisch an der Folge, haben wir auch gesagt. Einmal, ja, warum hat He-Man als Kind das gebaut? Das hat sich komisch angefühlt und die Geschichte mit den Fallen, die wurde so groß angekündigt und ist dann einfach nicht gekommen. Das war schade. Ja, und eine letzte Sache, die hat mir bei dieser Story irgendwie trotzdem gefehlt, und das war so die echte Bedrohung und der echte Höhepunkt. Also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklären kann, aber irgendwie der Höhepunkt war ja eigentlich dann das Versteckspiel oder die Verwirrung, die Orko angestiftet hat. Und das hat sich für mich irgendwie ein bisschen komisch angefühlt. Auch, dass es zum Schluss nicht so eine, ja, die Helden haben es geschafft und jubeln, Szene gegeben hat. Die kommen eigentlich zum Schluss dann gar nicht mehr vor. Olli, du hast es gesagt, Königin und Königin hätte man noch irgendwie sagen können, ah, oh, He-Man, Teela, ihr habt uns befreit oder so. Also irgendwie, das hat mir noch
Vater, du
gefehlt.
hast mich befreit, zum Beispiel.
Ja, zum Schluss nochmal so eine Szene, ja, wo die Helden auch nochmal gefeiert werden. Aber ja, eine Folge kommt auch mal ohne das aus. Nichtsdestotrotz, für mich im Ranking ist das eine grundsolide 8 von 10 Punkten. Genau, da bin ich.
Na schau,
Ja.
super, Dieter, freut mich. Ich sag mal, wenn hier dann auch nochmal, wenn sich da alle Beteiligten nochmal aufraffen hätten können und nochmal unsere Lieblingscharaktere von den Evils irgendwie nochmal reinbringen hätten können, dann wäre das eine 10 von 10, wenn da Trapjaw, Beastman, Triclops und so vorkämen.
Naja,
Wie geil wäre das?
na,
Ist aber nicht so.
das ist nicht so. Und also ich bin da bei Jörg, ein paar Sachen haben schon noch gefehlt für eine 10. Genau. Nein, aber die Folge funktioniert super gut. Also wirklich, wirklich ganz gut, ja.
Ja, dann sage ich danke. Vielen Dank, Jörg, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns durch dieses Hörspiel zu gehen. Eines fehlt noch, da machen wir ein knallendes Abschlussfest, lieber Dieter, mit zwei uns bekannten Gästen. Wir verraten noch nicht, welche es sein werden, aber es passt zum Payoff unseres kleinen Intro-Hörspiels. Und da freue ich mich natürlich auch schon. Ja, lieber Jörg, wir hören uns hoffentlich auch noch in der einen oder anderen Form. Wir verraten ja nach wie vor noch nicht. Vielleicht machen wir das auch nächste Folge. Müssen wir uns mal zusammenreden, Dieter, was wir dann wirklich nachher machen nach der letzten Folge. Und wenn du nochmal dann dabei sein möchtest, lieber Jörg, und es dir Spaß gemacht hat, dann bist du natürlich jederzeit herzlich eingeladen und die Tür steht offen.
Da werde ich gerne nochmal hindurchstreichen durch diese Tür. Ja, also mir hat es auch großen Spaß gemacht und dieser Moment, als ich Anfang Juli hörte, was meine Seite wie-zitiert, was passiert hier gerade? Und jetzt sitze ich hier und quatsche mit euch und es hat einfach nur Spaß gemacht. Wir haben jetzt 2, 2,5 Stunden miteinander gequasselt und ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit verging, weil es einfach nur angenehm war. Und ich fand es auch einfach schön, ja. Danke für die Einladung, hat mir sehr gefallen.
Das ist schön,
Ja.
die Wohlfühlumgebung macht Schildlieder, huh? Das ist
Ja, nein,
eine feine Sache.
und für uns ist es ja auch wirklich, wirklich spannend, das auch immer wieder mit anderen Leuten zu machen, und super interessant, auf was wir da alles kommen und wer was wie erlebt. Also das. Ich sag mal, Olli und ich, wir ticken ja ziemlich, ziemlich ähnlich und haben auch jetzt hinsichtlich Masters sind wir auf einem ähnlichen Level und ist aber wirklich spannend, auch immer wieder mal so in den Austausch zu gehen. Das ist eigentlich, das ist jetzt mein Fazit von der gesamten Machtschädel-Hörspiel-Review-Reihe. Also wirklich eine richtig coole Sache, wenn man so mit anderen in den Austausch gehen kann. Ja, wie erlebt ihr das? Da möchte Olli, hast du gesagt, da möchten wir auf jeden Fall auch irgendwie weitermachen und würde uns freuen, Jörg, wenn wir auch da den Kontakt aufrechterhalten und ja, auch mal wieder was gemeinsam machen.
Sehr gerne, und ich kann auch mal aus der Perspektive eines Zuhörers sagen, dass auch ich das total spannend finde, mir eure Podcasts anzuhören und dann, hey, stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Hey, interessanter Gedanke, das ist mir nie aufgefallen. Das kommt immer mal wieder vor oder kam bisher immer mal wieder vor, wenn ich eure Podcasts gehört habe, und mir geht's da genau wie euch und ich denke mal den meisten, die euch hören, wahrscheinlich auch, dass man immer noch mal die ein oder andere coole Idee hört, die man selber so nie beachtet hat oder die einem so gar nicht in den Sinn gekommen wäre.
Ja, wunderbar.
Das ist auch schön. Also schreibt uns da auch gern, wenn ihr da was dazu zu sagen habt. Ich bin ja da auch immer am Social Media abchecken. Schreibt da auch jedem Einzelnen zurück. Also keine falsche Scheu oder auch gern die Kommentare, wenn ihr das mit allen anderen Hörern irgendwie diskutieren wollt. Das ist immer schön, wenn ihr uns eure Gedanken zu unserem Review, aber auch zur Folge mitteilt. Das nochmal hier der Aufruf.
Unbedingt.
Gut. Also vielen Dank, Jörg. Wir verabschieden dich jetzt und Dieter, du
ich will deine Gedanken noch haben, aber auch von meiner Seite, Jörg, schön, dass du da warst. Wir hören uns hoffentlich nochmal. Ja, und Olli, wir sind bei der vorletzten Folge, ja. Und da muss ich dich jetzt nochmal was fragen, so wie du das von mir kennst. Und zwar, Olli, in der letzten Folge, ja, die uns bald ins Haus steht, also wenn's da hart auf hart kommt und die Harten hart am Ball sind, ja. Das ist ein Alf-Zitat, oder? Habe ich das noch richtig im Kopf?
Ja, das ist Alf, ja.
Ja, also rate einfach mal, ja. Wer oder was hilft da unseren Helden? Ist das ein tanzender schwarzer Schiedsrichter? Ist das ein stinkend weiß-schwarzes Kriechtier? Sind das geheimnisvolle schwarze Irrlichter? Oder sind das zwei völlig verblödete Sackgesichter?
Also, da ich schon weiß, wen wir als Gast haben in der letzten Folge, dann tendiere ich eher zum Letzteren. Aber ich sage...
Aufgepasst, so, die haben noch nicht zugesagt.
Nein, Liebe geht raus natürlich in ein anderes Universum. Aber ich, nach diesem kleinen Insider, ich... entscheide mich für die schwarzen Irrlichter.
Ja. Ich denke, das ist mal eine gute Wahl, aber wir werden es auflösen in der letzten Folge. Und genau, ja. Und die Sackgesichter, also die schauen wir mal, ob die nicht rückbezüglich auch interpretiert werden können. Aber das werden uns vielleicht die nächsten Gäste dann sagen. Ja, wunderbar. Ja, dann, liebe Leute, liebe Hörerschaft da draußen, dann bleibt mir zum Schluss noch eines zu sagen, das, was ich immer am Ende der Sendung sage. Wir haben noch eine Folge, da kann alles passieren. Skeletor wird nochmal alles raushauen, da bin ich mir sicher. Ich sage euch aber trotzdem, Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei He-Mans Machtschädel.